Willkommen bei Hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von hookedmagazin.de. Wir reden über das neu angekündigte Dead Rising Remastered, die Rückkehr von Resident Evil 1 auf dem PC und kommende Assassin's Creed Remakes. Außerdem gibt's unsere Eindrücke zu Beyond Good and Evil Remastered und Darkstar 1 Switch Edition. Das alles und mehr jetzt bei Folge 478 von Hooked FM. Wir begrüßen euch bei einer weiteren Folge Hooked FM. Ich bin Tom. Mir zugeschaltet ist der Robin.
Einen wunderschönen guten Tag.
Einen wunderschönen guten Tag in der Tat, Robin. Hattest du ein schönes Wochenende?
Oh, ich hatte ein spannendes Formel-1-Wochenende, Tom. Das war aufregend. Ich habe viel Persona 3 gespielt, was ich gerade nachhole. Also beim Spaziergang zwischendurch. Ich habe viel geächtzt und geweint und gemeckert über das Wetter. Das ist jetzt ja Gott sei Dank hinter uns. Also insgesamt ein erfolgreiches Wochenende, würde ich sagen.
Du meinst, weil du weggeschmolzen bist oder weshalb?
Weil es so scheiße eklig warm war, ganz genau.
Ja, ich war bei der Familie und die haben dort einen Pool im Garten stehen. Deswegen war ich fein aus.
Ja, kann ich dir sagen, Tom. Wir hatten Ähnliches vor. Ich habe mich mit Lucy aufs Fahrrad gesetzt am Samstag und wir sind zu so einem Freibad direkt bei uns um die Ecke gefahren, wo wir noch nie waren. Weil die haben haben viele in Berlin, so eine Auslastungsanzeige, damit die eben nicht zu voll werden. Und dann werden die auch zugemacht. Und die waren als nicht so voll angegeben auf der Auslastungsanzeige. Dann komm, probieren wir es einfach mal. Und wir sind dann angekommen und haben eine 50 Meter lange Schlange gesehen, haben wir direkt wieder umgedreht und sind wieder zurückgefahren.
Oh Gott, nee.
Also das war meine Schwimmbaderfahrung.
Ja, nee, so voll war es bei mir nicht zum Glück, deswegen, das war ganz entspannt.
Da bin ich neidisch. Ich hatte mir dann immerhin eine Wassermelone gekauft, das war dann auch ganz schön.
Das ist schön. Ich konnte meinen Nichten Tetris zeigen am Wochenende, das hat sehr viel Spaß gemacht.
Das ist also sehr, waren Sie begeistert dabei? Haben Sie das aufgenommen und dann auch weitergespielt oder war das also eher so,
Eine von beiden hat dann, ich hatte halt meinen Analog Pocket dabei, ne? Falls ihr nicht wisst, was das ist, so eine Art Gameboy mit ein paar mehr Features. Und eine von beiden hat dann wirklich auch immer gefragt, kann ich Tetris spielen? Und dann hat sie auch mal so ein bisschen Tetris gespielt. Das war sehr, sehr drollig.
In welcher Altersregion befinden wir uns da?
Sie ist 13 und die andere ist 11. Zuzusehen, wie ein Kind zum ersten Mal Tetris spielt und erst gar nicht versteht, was du tun musst und dann aber sehr schnell versteht, was sie tun muss, weil du quasi zuschauen kannst, wie sie das lernt, war sehr faszinierend.
Ja, das klingt wholesome und schön und dann konnte sie auch noch in Schwimmen gehen.
Ja, vor allem, die beste News war ja, ich habe ja mal, vielleicht da ein bisschen kurz ausgeholt, ich habe mal meinem Bruder, wir schenken uns eigentlich nichts, aber ich habe mal so stealth-mäßig ihm meine alte Switch geschenkt, plus Spiel, plus noch eine Empfehlungsliste von Spielen, wo ich ihm wirklich mehrere Spiele aufgeschrieben habe, wo ich der Meinung bin, die könnten ihm oder den Töchtern gefallen. Mit so einer kleinen Beschreibung dazu, warum. Und jetzt hat sich herausgestellt, dass mehrere dieser Spiele es auch auf diese Switch geschafft haben.
Na, guck.
Und die Kinder spielen beide sehr gerne Unpacking, was ich hervorragend finde, weil Unpacking ist ein hervorragendes Spiel. Eine und auch mein Bruder selbst, was die größte News ist eigentlich, weil er war halt raus aus dem Spielen, spielen Ace Attorney, nachdem ich es empfohlen habe.
Oh, was?
Haben dann erzählt von dem fiesen lila Typen im ersten Ace Attorney. Ich dachte so, ja, Mr. Red White, ich weiß, wen ihr meint. Und da habe ich mich einfach nur mega gefreut drüber.
Ja, also Leute, die keine Gamer sind und ja sogar eine Aversion vielleicht gegen traditionelle Videospiele haben, irgendwie zu Visual Novels zu bringen. Mein lieber Mann, Tom, gute Arbeit, gute Arbeit.
Ja. Na, mein Bruder hat halt wirklich, der hat früher mal Videospiele gespielt und dann so gar nicht mehr und hat auch so eine eher schlechte Meinung von Videospielen gehabt, eine lange Zeit lang, vielleicht auch immer noch, ich weiß es nicht so richtig.
Hat seinen Bruder versaut, dieses scheiß Medium.
Genau, ihr seht ja, was aus mir geworden ist. Und deswegen war meine Taktik halt nicht den Kindern die Switch zu schenken, sondern ihm, damit er auch mal ein bisschen reinkommt. Aber natürlich war es auch ein Geschenk für die Kinder, damit ich ihnen Switch-Spiele schenken kann.
mir fällt da eine Spiele-Geschenk-Idee ein. Ich habe, als ich den Monat in der Heimat war, da hatte eine die Tochter meines Cousins müsste ja meine Großcousine sein. Mit der verstehe ich mich sehr, sehr gut und die wurde, glaube ich, 9 oder 10, irgendwas in den Dreh rum. Und die war einmal bei uns zu Hause zu Besuch und hat dann gesehen, wie ich Switch gespielt habe. Und dann habe ich der prompt einmal Pokémon Snap angemacht auf der Switch. Und da war sie völlig begeistert von, weil die Pokémon-Liebe ist ja allgegenwärtig. Also ja, das ist ja bei den Kids heute. Ja, Pokémon ist wirklich crazy, wie das sämtliche Generationen
völlig übersteigt. Aber da bin ich auch mit Schuld dran.
Übersteigt. Ja, bei mir nicht. Also das lieben sie einfach von sich aus. Deswegen waren sie völlig begeistert von Pokémon Snap. Ihr habe ich dann Pokémon Snap halt zum Geburtstag geschenkt, weil sie währenddessen auch Geburtstag hatte. Und da war sie ganz angetan von. Und bei der Person, bei der ich von eBay Pokémon Snap gekauft und abgeholt habe, die hat auch das Pokémon Switch Remake im Angebot gehabt. Ich vergesse immer, welche Versionen es sind. Das neueste.
Ja. New Pokémon Snap oder was meinst du jetzt?
Nee, das Remake der traditionellen Pokémon-Spiele, das neueste, was nicht so gut ankam.
Ja, Brilliant Diamond, Shining genau. Pearl, leuchtende Perle, strahlender
ganz
Diamant,
genau.
Glaube ich.
Weil meine Cousine, der habe ich früher meine Gameboy-Spiele auch ausgeliehen und sie hat mir andere Spiele ausgeliehen und die hat ganz, ganz viel Gameboy gezockt. Die ist ein paar Jahre älter als ich und die hat jetzt länger kein Pokémon mehr gespielt. Und dann hat sie gesagt, kannst du mir das mal mitbringen? Weil ich war irgendwie dabei, als ich auf eBay war. Dann kann ich es auch mal spielen. Und gesagt, ja, na klar, sieht im Kern so aus, aber ne, hat ein bisschen einen eigenen Grafikstil, musst du dich drauf einstellen. So, alles klar, kein Problem. Und dann habe ich das bei ihr abgeliefert und dann habe ich sie jetzt vor ein paar Wochen nochmal gesehen, weil ich wieder da war. Und da hat sie von sich aus, kam sie zu mir und sagt, Robin, sag mal, dieses Pokémon-Spiel, was ist das denn? Wie sieht das denn aus? Dann musst du da in so einer Höhle rumrennen und das sieht aus wie alles so kleine Puppenfiguren. Die war so völlig angeekelt davon. Selbst die, like selbst sie, the most casual game I've ever seen. Da habe ich mich totgerissen. Und da habe ich gar nicht mit gerechnet. Ich wusste ja, mir gefällt das nicht.
Ich hätte jetzt gedacht, dass sie hat irgendwie 1000 Stunden drin und das ist der.
Ja, genau. Hätte ich auch fest erwartet. Ich hätte gar nicht erwartet, dass sie den Unterschied sieht, ehrlich gesagt. Aber sonst hätte ich natürlich was gesagt, wenn ich gedacht hätte, das gefällt ihr nicht. Ja. Naja, fand sie richtig scheiße.
Ich meine, zu Recht, kann man nicht anders sagen. Das war ja auch nicht gut. Ja, schön. Das ist doch wunderbar. Dann können wir jetzt einmal zu einer Sache kommen, zu Time to 3 nämlich, weil wir dort so eine Mini-Umfrage quasi gestartet haben im Community-Tab auf YouTube. Also wenn ihr mal auf den YouTube-Channel von Time to 3 geht, da haben wir einfach mal ganz lose gefragt und auch ohne, dass da irgendein Versprechen oder sonst was dran gekoppelt ist, einfach auch wirklich mal aus Interesse, was für alte und oder abgebrochene Time to 3-Projekte ihr gerne fortgesetzt sehen wollt. Also zu welchen Projekten wünscht ihr euch Fortsetzungen? Und da gibt es schon ganz viele Leute, die dort kommentiert haben. Da könnt ihr einfach mal reinschauen, vielleicht Daumen hoch geben, da wo ihr zustimmt oder selber Sachen ergänzen, falls euch noch etwas einfällt, das ihr gerne fortgesetzt sehen wollt. Wollten wir nur auch einmal im Podcast darauf hinweisen. Und das andere ist, dass das Voting zu den Spielen des Jahres 2004 seit heute beendet ist. Ihr hattet bis gestern Zeit. Wir haben euch ja auch im letzten Podcast nochmal darauf hingewiesen. Und es haben 591 Leute mitgemacht. Die 600 haben wir also leider ganz knapp nicht erreicht. Aber es sind trotzdem
ein
paar mehr Leute.
Ab. Dann machen wir es dieses Jahr nicht. Das reicht mir.
Ja,
nicht.
Das habt ihr jetzt davon. es sind trotzdem ein paar mehr Leute, als es 2003 waren. Da waren es 582, wenn ich das richtig gesehen habe. Es ist trotzdem interessant, das ist ja fast die gleiche Zahl. Es ist trotzdem immer interessant zu sehen, bei den Retro-Gotis machen immer so ein bisschen mehr als 200 Leute weniger mit als bei den anderen, weil 2023, also für die Spiele des Jahres 2023, da haben über 800 Leute abgestimmt.
Das sind genau die 200 Leute, die da noch nicht am Leben waren, wahrscheinlich.
Das ist eine schöne Theorie, das mag ich sehr gern. Das sind die Leute, die nach 2000 geboren sind.
Genau, die sind so, was ist zum Teufel, da gab es schon Spiele, diese Schwarz-Weiß-Kacke.
Das habe ich nicht gespielt. genau. Ja, also nur um da mal das Update zu geben, ich werde mich diese Woche an die Auswertung machen von dieser GOTY-Liste und dann dauert es noch eine ganze Weile, bis wir überhaupt mal alle Aufnahmen im Kasten haben und bis wir dort anfangen können, dann auch mit dem Schnitt und so. Deswegen rechnet jetzt nicht vor August mit den fertigen Videos, aber ihr wisst, dass sie jetzt sich in der Produktion befinden. Das Voting ist durch und damit ist der erste Schritt schon mal so abgehakt. Können wir schon mal ein Häkchen hintersetzen. Genau, hurra. Und dann können wir jetzt anfangen mit den News der letzten Woche, Robin. Es ist nicht wahnsinnig viel passiert, aber es sind sehr interessante Sachen passiert. Zum einen gab es nämlich die, etwas lose und seltsam sich außerhalb von großen Events befindende Ankündigung von Dead Rising Deluxe Remaster. Also abgekürzt DRDR, dass sie auch groß in den Font teilweise geschrieben haben. Eine neue Version von Dead Rising. Das Original ist von 2006, war auf der Xbox 360 damals ein ganz großes Ding. Da will ich dich auch gleich nochmal fragen, das einzuordnen, weil ich weiß, dass du großer Fan warst. Jetzt haben wir hierfür bisher nur einen ganz kurzen Teaser-Trailer und auch kaum Informationen dazu, weil es morgen, beziehungsweise heute Nacht eigentlich, eine Show gibt von Capcom, die Capcom Next Summer 2024, in der sie neue Informationen geben wollen. Einerseits zu diesem Dead Rising Remaster, andererseits auch noch mal zu Kuni Tsugami und zu irgendeinem Mobile Resident Evil. Also da wird es dann neue Informationen geben. Falls ihr jetzt zum Beispiel am Dienstag oder am Mittwoch oder am Donnerstag hört, könnt ihr mal selber danach schauen. Da wisst ihr dann wahrscheinlich gerade schon mehr als wir. Aber Robin, Dead Rising ist eigentlich ein ganz großes Ding. Ist jetzt ein Spiel, das schon mal einen Re-Release erfahren hat, nämlich 2016 zu seinem 10-Jährigen. Da war es aber das alte Spiel. Das jetzt sieht wirklich komplett neu aus. Das sehen wir schon anhand des Teasers. Was hat das denn für dich als großer Dead Rising-Fan ausgelöst?
Also ich fand das sehr cool. Dead Rising ist ja eine zurückgelassene Reihe von Capcom, nachdem sie ja, also zurückgelassen impliziert dann auch immer so, das haben sie einfach dann vergessen, aber ich meine, Dead Rising hat 4 Spiele bekommen, was für jedes Franchise extrem viele Sequels bereit darstellt, finde ich. Und wenn du als Fan eines Spieles bereits 4 Teile bekommen hast, selbst wenn dann kein weiterer kommt, dann kann man, denke ich, auch glücklich darüber sein, dass man überhaupt so viele bekommen hat. Auch wenn man hier natürlich darüber diskutieren kann, wie viele der Sequels wirklich, wertige Nachfolger für dieses Original waren.
Die sind alle sehr anders, habe ich das Gefühl.
Ja, es ist so eine stetige Entwicklung. Es ist so ein bisschen so eine Dragon Age-Sache, nur noch, es ist eigentlich ein bisschen eine Dragon Age-Sache, weil du mit jedem Teil quasi einen Schritt weiter weg vom Original hast und die Frage quasi für dich ganz subjektiv als Fan ist, was ist der eine Schritt zu viel? Und bei einigen Leuten war der zweite Teil schon der eine Schritt zu viel, bei wenigen aber dann, das wurde dann lauter beim dritten Teil und vor allen Dingen beim vierten Teil erneut gefühlt, wie ähnlich jetzt bei Dragon Age, war es dann für viele Leute, die dann gesagt haben, das ist jetzt der eine Schritt, der dazu führt, dass das nichts mehr mit dem Original gemein hat. Oder wenig mit dem Original gemein hat. Der war dann auch nicht erfolgreich, der vierte Teil, wurde ja also auch nicht mehr in Japan entwickelt, sondern in Kanada, wenn ich mich richtig erinnere. Deswegen finde ich das sehr, sehr schön. Es hat ja bereits Ports bekommen, es gibt auf allen Plattformen und seit der 360 irgendeine Version von Dead Rising mittlerweile. Diverse HD-Remasters gab es da schon, aber das geht jetzt ja wirklich grundsätzlich dran. Also das sind neue Assets, das ist alles ein bisschen neu gebaut. Ne? Wenn du da wirklich einen direkten Vergleich dir anguckst von diesem Intro, da hast du im 360 Original so einen Helikopterflug und das ist quasi eine einzelne grüne Textur, die über den Boden gelegt wurde, was dann den Wald implizieren soll. Und hier sind es dann tatsächliche Assets, die da halt gebaut wurden und stehen. Das wurde alles neu gebaut. Das gilt allerdings auch für die Figuren. Und wir haben bisher eigentlich nur groß Frank gesehen, den Hauptcharakter halt, Frank West. Und hat ja sowieso schon viel durchgemacht, weil der ja auch eine sehr andere Stimme bekommen hat über die Jahre. Der ist ja der Hauptcharakter auch von Dead Rising 4 und spricht da nicht nur sehr anders mit einer Stimme, sondern ist auch ein sehr anderer Charakter. Er ist da quasi Ash aus Army of Darkness. Und nicht mehr so wirklich dieser weirde Typ aus dem ersten Teil. Und das hört sich jetzt sehr so an, als ob es auch hier eine andere Stimme ist als im Original. Und vor allen Dingen sieht der Charakter einfach straight up anders aus. Also ich sehe, dass man irgendwann mal bei einem ähnlichen Startpunkt gewesen sein könnte. Und der hat die gleiche Jacke an. Aber seine gesamte Gesichtsform ist so anders und auch ehrlich gesagt so absurd. Ich finde, der sieht aus wie ein Charakter, der Maske auf hat, sondern übertriebene Halloween-Maske. Das ist die Halloween-Maske von Frank West, glaube ich, würde ich am ehesten sagen.
Er sieht auf jeden Fall anders aus. Er hat auch höhere Geheimratsecken, das Haar ist ein bisschen anders. Aber so, wenn du von Weitem drauf guckst, denkst du, glaube ich, ja, ist schon noch Frank West. Aber je näher du angehst, desto mehr merkst du die Unterschiede. Nun ist er ja ein Charakter, du hast ja schon gesagt, mehrere Iterationen. Ihn gab es auch in Marvel vs. Capcom, da sah er dann auch nochmal anders aus.
Ja.
Und das ist so ein bisschen wie Chris Redfield in Resident Evil, so ein Charakter, der immer so ein bisschen anders aussieht. So keine klare Linie vom Charakterdesign her. Ist ja sowieso so ein bisschen ein Pet-Peeve von mir, wenn sich die Gesichter von Hauptcharakteren ändern. Siehe auch Nathan Drake in Uncharted, der sich relativ subtil verändert. Aber selbst da denke ich mir so, das jetzt sieht halt teilweise einfach aus wie ein anderer Mann im Laufe der Reihe.
Ja,
das ist halt das
gleiche Design trotzdem. Ich glaube, das ist der Unterschied, weil ich erkenne bei ihm halt, das ist das gleiche Design, was hinter allem steckt. Und die Interpretation ist so anders.
Aber ich finde, das ist es hier immer noch. Es ist halt nur so ein bisschen, ich verstehe schon, was du meinst, so dass es so ein bisschen extra oder ein bisschen seltsamer aussieht, aber ich glaube, das Design selbst würde ich jetzt nicht als so groß anders bezeichnen.
Also ich habe dir mal ein Bild geschickt, was du dir jetzt direkt vergleichst. Ich finde wirklich, das ist ein anderer Charakter. Das ist ein Charakter, lustigerweise, der so ein bisschen wie das Ursprung. wie, ja, dass du den Vergleich kennst. So, ich finde, der sieht da halt voll aus wie so die das ursprüngliche Concept Art. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Aber es gibt so frühes Concept Art von Frank West, wo der genau so wie so ein völlig seltsam übertriebener Street Fighter Charakter mehr aussieht als wie ein echt existierender Mann.
Ich finde, es sieht einfach aus wie ein wie irgendein Schauspieler.
Oh, echt?
Jetzt. Ja, er kommt mir so halb bekannt vor. Das ist ganz komisch. Na, halt so mit markanten Features, aber ich finde ihn jetzt nicht, wenn du zum Beispiel sagst, er sieht aus wie ein übertriebener Street Fighter Charakter, da würde ich mir was ganz anderes vorstellen als das, was jetzt im Trailer zu sehen ist.
Okay, okay. Ja, dann bist du dem auf jeden Fall ein bisschen freundlicher gestimmt als ich, also ich finde das richtig hässlich. Bin aber da jetzt, mein Gott, das ist halt der Hauptcharakter, den sehe ich eh meistens einfach nur von hinten, wenn ich zocke, außer dann in den Cutscenes. Da werde ich jetzt nicht drüber unglaublich rumheulen, ja, wenn ich dann spiele.
Auf.
Ja, ganz genau. Guter Punkt, der hat ja eh einen Mega Man Helm auf, wenn ich ihn spiele. und deswegen bin ich da jetzt nicht super devastated wegen, das ist schon okay. Bin dann gespannt, wie die ganzen anderen Charaktere aussehen. Ich hoffe sehr, und das scheint im Intro ja in diesem Trailer angehört zu werden, dass sie den alten Soundtrack beibehalten, weil es sind einige unglaublich großartige Stücke, also die Boss-Themes, gerade das, wo du draußen gegen diese Convicts, diese Gefangenen kämpfst, wo sie mit dem Auto rumfahren. Das ist einfach ein lizenzierter Hip-Hop-Track. Und das ist so geil, falls ihr den mal googeln wollt. Der heißt Gun Guru, also G-O-N-E, Leerzeichen G-U-R-U. Gun Guru. Und es ist ein absolut unglaublicher Track für dieses Boss-Fight. Und das gilt für viele dieser Tracks. Deswegen hoffe ich sehr, dass sie das dann beibehalten.
Das ist ja witzig. Ja, Dead Rising ist eine sehr lustige Reihe. Die hat ja, wie du schon sagtest, sie hat ja 4 Teile bekommen und auch relativ regelmäßig. Also wirklich Das Original 2006, Teil 2 2010, Teil 3 2013, Teil 4 2016. Also wirklich in so ganz regelmäßigen Abständen damals. Aber seit Teil 4 dann halt gar nichts mehr. Und das ist jetzt schon 8 Jahre her. Und jetzt kehrt es halt zurück mit dem ersten Teil, was, denke ich mal, auch so ein Fall sein wird von, wenn das jetzt erfolgreich wird, dass man auch über Neues nachdenken kann. Und ich glaube, die Fans vom Original Dead Rising, wo du dich ja durchaus dazu zählst, so ein richtiges Sequel gibt es doch eigentlich noch nicht, oder? Dass auch diese Designphilosophie komplett verfolgt, die auch Dead Rising 1 hatte, mit dem Timing und diesem sehr speziellen Gameplay-Loop.
Also der zweite Teil macht das im Kern schon noch. Der dritte Teil war eigentlich der dann endgültig damit gebrochen hat. Der zweite ist da eigentlich schon ein sehr konsequentes Sequel, das aber den Vibe, also hat einen sehr, sehr anderen Vibe, um das mal so zu formulieren, weil es halt dann bereits ja nicht mehr von Capcom selbst, dem internen Japan-Studio kam, sondern von dem, ja, es war ein kanadisches Studio, es war Capcom Vancouver, hießen sie einfach, ne? Genau. Ja. Gibt's ja auch nicht mehr, die wurden dann nach Dead Rising 4 geschlossen. Deswegen ist es ein Spiel, was halt einerseits ein konsequentes Sequel ist und deswegen sich auch in vielerlei Hinsicht sehr, sehr ähnlich anfühlt, andererseits aber auch sehr viel amerikanisierter anfühlt. Der erste Teil ist dieses ganz, ja, das kennen wir, glaube ich, alle von japanischen Spielen, diese japanische Interpretation von amerikanischen Stereotypen. Und das ist sympathisch und das ist so Nonsense und das ist toll. Und da ist im Vergleich halt Dead Rising viel mehr dieses nordamerikanische, was auch dann dort entwickelt wurde. Immer noch genauso, also es wird immer noch genauso verrückt sein, aber ist trotzdem viel normaler in seiner Verrücktheit, würde ich sagen.
Kannst du vielleicht noch mal einordnen, wie das damals für dich war, Dead Rising zu spielen, auch auf einer technischen Ebene?
Aber hallo, also ich kann mich noch, das ist eine ganz konkrete Erinnerung tatsächlich. Denn Dead Rising hat eine Demo bekommen, bevor das rauskam. Das hatte auf der 360 eine Demo. Das war ja eines der grafischen Highlights, das war eines der ersten Spiele, was so komplett für HD entwickelt wurde. Das war ja auch eines der, wenn nicht sogar das erste Spiel, was einen großen Skandal mitgemacht hat, weil keiner die Texte lesen konnte auf CRT-Fernsehern, weil das alles für HD gemacht wurde. Das war ein großes Ding damals, Gott sind wir alt. Und ich kann mich noch sehr genau erinnern, ich hatte meinen 720p 1.000 € Fernseher zu Hause, weil ich den, das habe ich mir von meinem ersten Monatsgehalt gekauft, da war ich in meiner Ausbildung schon. Und dann war ich bei meiner Tante, wir hatten irgendeine Familienfeier und Geburtstag, ich weiß es nicht so genau, wir waren bei meiner Tante und ich habe als ich losgefahren bin, habe ich den Download angeworfen zu Dead Rising.
Ja.
Und das dauert ja eine Weile. Und hab mir irgendwie, ich weiß nicht, ob es angezeigt wurde oder abgeschätzt, wie lange das dauert. Und hab quasi schon gewusst, so in 2 Stunden werde ich mir hier einen Grund suchen müssen, warum ich gehen muss. Und das habe ich dann auch gemacht und habe dann einen Cousin von mir auch mitgenommen. Ich habe den davon erzählt und wir zwei sind dann gemeinsam, weil ich habe da in der Ecke gewohnt, zu mir in die Wohnung zurück, ins Kinderzimmer. Und dann haben wir da Dead Rising angeworfen und haben die Demo halt gespielt. Und das war so beeindruckend alles und so unglaublich und so brutal. Das habe ich mir dann auch prompt natürlich vorbestellt und importiert. Wurde ja in Deutschland beschlagnahmt. Mittlerweile ist die Beschlagnahme auch aufgehoben, ist nur noch indiziert, wenn ich da richtig informiert bin. Und das war, also das ist so eine ganz integrale Next-Gen-HD-Xbox-360-Erinnerung. Ne, so wie ich am Telefon Oblivion gespielt habe und meinem Klassenkameraden erzählt habe, wie toll das Gras aussieht, so ist auch das eine dieser Erinnerungen, die daneben steht.
Hier war es halt dieses Ding von, oh, guck mal, wie viele Gegner und wie du dich da durchschnetzelst und sowas. Weil das war ja wirklich beeindruckend für damalige Verhältnisse.
Genau, und dann hat es natürlich diese völlig einzigartige Struktur gehabt, wo du halt das Spiel mehrere Male durchspielst. Es hat kein New Game Plus, sondern alles, was du machst, ist ein New Game Plus schon integriert und es merkt sich das und du levelst über die Playthroughs und beim ersten Mal kannst du gar nicht alles schaffen und da ist ein Zeitlimit und oh, das ist so einzigartig heute noch und das wurde dann halt mit der Zeit immer weiter zurückgelassen, weil es halt auch so unglaublich spleenig ist und gar nicht mehrheitsfähig, glaube ich, aber gleichzeitig auch total einzigartig und überhaupt nicht schlecht. Es ist halt nur einzigartig.
Man muss sich sehr drauf einlassen. Ich weiß halt, dass mir das nicht so gelungen ist, als ich das erste Mal Dead Rising gespielt habe. Ich war total genervt von diesen Zeitmechaniken und so. Würde ich heute, glaube ich, ein bisschen, hätte ich, glaube ich, ein bisschen mehr Geduld.
Ja, ich glaube auch. Allein schon aus einer akademischen Perspektive wärst du da, glaube ich, sehr daran interessiert, das näher anzugucken, weil es gibt fast, also wie oft hast du ein AAA-Spiel in dieser Budgetgröße, das ist wie kein anderes Spiel. Eigentlich fast nie. Und das ist eines dieser Spiele. Das ist wie kein anderes Spiel gebaut.
Genau. Ja gut, also Dead Rising Deluxe Remaster, eventuell habt ihr jetzt schon Gameplay gesehen, das wir noch nicht kennen, weil ja wie gesagt diese Capcom Next Show stattfindet, dann können wir nur darauf hoffen, dass das auch gut aussieht, weil wir wissen jetzt nicht mal, wann es kommt. Ich schätze mal, das wisst ihr dann auch schon, wenn ihr das hier in der Zukunft hört, aber das soll es erstmal gewesen sein zu Dead Rising Deluxe Remaster, aka DRDR. Wir kommen direkt zu den nächsten Remakes, die es da mal geben soll, Robin, nämlich zu Assassin's Creed. Ubisoft hat ein Interview geführt auf der Ubisoft-Seite mit Ubisoft, nämlich mit Yves Guillemot, dem CEO. Und der hat unter anderem gesagt, dass diverse Assassin's Creed-Spiele in den kommenden Jahren geplant sind, darunter mehrere Remakes. Es ist also eine unbestimmte Anzahl an Remakes von Assassin's Creed-Spielen, scheinbar gerade in Entwicklung bei Ubisoft. Das Ziel sei es, laut Guillemot, regelmäßiger Assassin's Creed-Spiele zu veröffentlichen, die aber nicht jedes Jahr das gleiche sein sollen. Und als Beispiel sagt er dort, dass Hexe, das sich momentan noch in Entwicklung befindet, sehr anders sei als Shadows, das ja noch in diesem Jahr rauskommen soll. Und parallel dazu, also nicht direkt parallel, aber jetzt ein paar Tage danach, gab es dann die News, dass bei Ubisoft Toronto 33 Mitarbeitende entlassen wurden als Teil einer gezielten Neuausrichtung, um, ich zitiere, die ambitionierte Roadmap abliefern zu können. Und Toronto sind die unter anderem damals Splinter Cell Blacklist gemacht haben, die auch am Splinter Cell Remake arbeiten, die auch an Watch Dogs Legion primär gearbeitet haben und auch jetzt geholfen haben bei Prince of Persia Sands of Time Remake oder immer noch helfen, aber jetzt halt mit 33 Leuten weniger.
Ja, ich glaube, Far Cry 6 war deren neuestes Spiel, wenn ich mich richtig erinnere. Und Blacklist war ja, oh, Leute, ich muss kurz nochmal, immer wenn ich das Spiel erwähne.
Oh nein, ich habe eine Wunde. Ich habe in eine Wunde reingepiekt.
Spielt Blacklist, das ist so fucking gut. Das ist einfach Chaos Theory 2 von
der Qualität
her. Kann man auf der
Xbox auch noch rückwärtskompatibel spielen, oder?
Ich glaube, alle Splinter-Cells sind tatsächlich rückwärtskompatibel, inklusive der Xbox, also der Original-Xbox-Spiele. Und dann empfehle ich euch sehr, Double Agent auf der Original-Xbox zu spielen. Das ist nämlich viel besser als die 360-Version. Anyway.
Oder ihr spielt die Wii U-Version.
Von Blacklist, meinst du?
Ja, falls ihr sehr geduldig seid.
Ich wollte gerade sagen, falls ihr viel Zeit habt und einfach gerne, falls ihr das als Positives seht, einfach auf ein Handy scrollen zu können, könnt ihr 4 TikToks pro Buttonpress einplanen. Das ist ziemlich lustig, dass er zu Assassin's Creed sagt, wir versuchen es öfter zu veröffentlichen, weil natürlich das eine der Reihen ist, wo man ja sofort daran denkt, wie sehr das oversaturated ist, würden wir im Englischen sagen. Also
aber ich verstehe es so ein bisschen, weil in den letzten Jahren ist es ja wirklich weniger geworden. Ne? Wir waren ja mal an einem Punkt, wo auch auf Handheld-Plattformen regelmäßig Assassin's Creed erschienen sind, parallel zu den jährlichen Assassin's Creed Releases, als noch die Ezio-Trilogie lief und wir dann zu Connor und den ganzen anderen übergegangen sind. Also es sind schon weniger als früher, dafür sind die Spiele aber auch so viel größer geworden.
Ja. Genau, das ist halt die Sache. Du hast das nicht mehr die jährlichen Releases an, sondern die zweijährlichen Releases zunächst, weil halt diese Spiele ja auch nicht in unter 2 Jahren durchspielbar waren. Deswegen gibt das Sinn. Also genau darauf wollte ich hinaus, was du auch gesagt hast, dass einfach das mit der Zeit sich dann geändert hat. Aber ich glaube, in vielen Köpfen, inklusive meinem eigenen Assassin's Creed, immer noch dieses Bam, 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 Bam. Du hast 3 neue Assassin's Creeds jedes Jahr. Und das ist eigentlich halt nicht mehr der Fall, sondern hat es ja sogar 3 Jahre Abstand zwischen Valhalla und Mirage, wenn wir mal das VR-Spiel zwischendurch ausklammern, dass wir ja nicht spielen dürfen, weil wir keine Quest haben. Quest haben. Ich finde aber, dagegen habe ich aber ehrlich gesagt wenig zu sagen, weil ich ja diesen Plan, den sie bei Assassin's Creed haben, nämlich das von Anfang an so zweispurig zu fahren. Wir haben unsere Rollenspielreihe mit dem neuesten Teil Shadows und wir haben unsere ja klassischere Assassin's Creed-Reihe, zu der zuletzt auch Mirage gehört, wo das nächste Hexe ist, was halt kein Rollenspiel in der Form sein soll, sondern eher das Action-Adventure. Und von dem, was wir wissen soll, wirklich mit einem ganz großen Schritt in eine neue Richtung, weil es ja auch übernatürliche Kräfte straight up haben soll. Also nicht nur so, wie das immer in Assassin's Creed war, sondern als Kern-Gameplay-Element. Mhm. Das finde ich total spannend. Da bin ich total interessiert dran. Natürlich, das Setting ist ja super toll. Die Witch Hunts in Deutschland für Assassin's Creed finde ich das sehr, sehr spannend. Da will man, glaube ich, oder da will ich zumindest zunächst sehr zynisch drauf reagieren, auf so eine Aussage. Aber ich glaube, mit dieser Intention dahinter, wir machen das so zweispurig und dann ab und zu vielleicht irgendwie ein Spin-off dann noch nebenbei. Warum nicht? Finde ich eigentlich ganz cool.
Ich frage mich, wo slottest du dann da die Remakes ein? Weil er ja wirklich von mehreren redet. Nehmen die dann die Rolle den klassischen Assassin's Creeds, die dann irgendwie. Und ich frage mich dann auch, wie sie geremaked werden, weil anfangen könnte man natürlich mit dem ersten, von dem es ja auch mal Gerüchte gab, dass es ein Remake geben soll. Und gerade das erste ist auch noch ein Spiel, was wirklich profitieren könnte von einem Remake, wo man spielerisch noch mal reingehen könnte. Ich finde, Geschichte erzählt es eine interessante, das erste Assassin's Creed. Also da muss man wegen mir jetzt nicht so viel dran ändern. Aber das ist halt das spielerisch flachste Assassin's Creed.
Das stimmt. Das würde sich am meisten anbieten. Was ja konkreter noch gerumort ist, ist das Remake zu Assassin's Creed 4. Das ist ja schon seit vielen Jahren jetzt ganz konkret in der Rumor Mill und auch schon bevor dann der. Also da bin ich. Das wird aber auf jeden Fall kommen, einfach weil das ist halt dieses super beliebte und hat sich super gut verkauft. Und es muss ja dann auch Piraten haben und Schiffsfahrt, weil aus irgendeinem Grund muss es das sein.
Aber da kannibalisiert sich doch Skull and Bones dadurch, oder nicht? Also das verstehe ich halt nicht so ganz.
Das ist keine große Mahlzeit für Assassin's Creed, Skull and Bones zu kannibalisieren, du.
I guess.
Ich glaube, dieses Schiff ist abgefahren. Ich glaube, das ergibt ganz gut Sinn, diese Remakes, weil du mit den anderen beiden Reihen, also der Rollenspielreihe und der Action-Adventure-Reihe, ja nicht schneller als alle 3 Jahre zurande kommst. So, das ist das, was sich ja auch scheinbar jetzt so ein bisschen etabliert hat. Die brauchen 5-6 Jahre Entwicklungszeiten. Du hast 2-3 Teams, die dann so alle 3 Jahre eigentlich die neuen Spiele machen. Dann kannst du halt Rollenspiel, Action-Adventure, aber dann hast du immer ein freies Jahr dazwischen. Und ich glaube, da könntest du dann halt die Remakes reinpacken. Und dann hast du jedes Jahr ein neues, großes Assassin's Creed, abwechselnd halt, die dann immer eine leicht andere Erfahrung dir bieten. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Bin auch der Meinung, Assassin's Creed 1 wäre das deutlich interessantere Remake als Assassin's Creed 4, weil wir müssen eigentlich aufhören, Reihen zu remaken und mit dem 2., 3. oder 4. Teil anzufangen. Das geht mir ehrlich auf die Nerven.
Ich meine, ab einem bestimmten Punkt geht bei der Continuity nicht mehr so viel verloren, weil irgendwann war es Assassin's Creed ja scheinbar ein bisschen egal.
Ja, du lässt ja auch die Nummer weg. Ne? Also wenn die Black Flag remaken, dann nennen die es einfach Assassin's Creed Black Flag, weil warum nicht? Dann ab Unity haben sie eh die Nummer weggelassen. Und dass überhaupt die 4 hatte, wirkte ja schon seltsam damals.
Aber da sagst du ein richtiges Wort, weil ich wollte nämlich sagen, Unity ist ein guter Kandidat für einen Remake. Oder Remake ist vielleicht auch zu hoch gegriffen. Ich weiß auch nicht, ob Yves Guillemot das immer so meint, ob es wirklich immer Remakes sein müssen, weil Remasters gab es ja schon, aber noch nicht annähernd von allen Spielen. Und bei Black Flag wäre, finde ich, so ein Kandidat, wo ich sagen würde, Ja, brauch kein Remake. Mach einfach ein Remaster. Gib das in 60 FPS mit neuer Auflösung, vielleicht ein paar Aufhübschungen im Lighting oder was weiß ich was. Und dann reicht das doch. Und bei Unity denke ich mir das auch. Gib mir doch mal eine gut releasede Version von Unity, wobei da würde ich Gameplay-Änderungen und eigentlich könnte man an die Story auch noch, man könnte an viele Sachen noch mal ran bei Unity, aber ja, es hatte halt auf der ganz oberflächlichen Ebene so viele technische Probleme auf den Konsolen und auf dem
genau.
PC.
Genau, ich meine, du hast natürlich die PC-Version, die du heutzutage auch auf den meisten PCs dann gut spielen kannst und die auch hoch aufgelöst ist, die super läuft. Ja. Da würde ich darauf verweisen. Und die Xbox-Version läuft zumindest mit 60 Frames mittlerweile, hat aber leider keinen da musst du quasi das ohne, ich habe mir mal die, du musst dir die Retail-Fassung kaufen und das nicht mit dem Internet verbinden, weil die ursprüngliche releasede Version auf der Xbox von Unity hat keinen Resolution-Dings, so wie meine
kein
ich.
Kein Framerate-Cap, ich glaube.
Oder,
oder meinst du jetzt wegen der Auflösung wirklich?
Ich meine wegen der Auflösung, ich kann mich da nicht so ganz erinnern.
Das kann
erinnern,
sein, das weiß
irgendwas
ich nicht mal hundertprozentig. Schaut mal bei Digital Foundry, da gibt es Videos
genau.
dazu.
Also ich glaube, dass eine Reihe wie Assassin's Creed, die so oft neue Teile bekommt, braucht quasi eigentlich keine Remakes von Teilen, die nicht so gut waren, weil die Story ist nicht wichtig für den Spielen und wenn du einfach das Spiel nochmal besser machen willst, dann machst du halt einen neuen Teil, der einfach das gleiche Spiel nochmal ist halt denn besser. Ja. Deswegen Unity zu remaken, fände ich ein bisschen unnötig. Da verstehe ich dann schon mehr, dass du halt sagst, wir remaken die Fan-Favorites wie 1 oder 4.
Ja, das
oder I guess
ergibt
auch
ja auch
2.
Viel mehr Sinn.
Ja,
2 also, ist ja das Assassin's Creed eigentlich. Für viele Leute.
Genau. Also wahrscheinlich werden wir in der schlimmsten aller Realitäten leben und es wird dann 4 geremaked, dann wird 1 geremaked, dann wird 2 geremaked, dann wird 1 geremaked und 3 wird nie geremaked, weil das nicht beliebt ist. Ich glaube, in dieser Realität könnten wir uns dann sehr schnell befinden.
Das ist halt bei mir, ich habe halt so ein bisschen so einen Softspot, vor allem auch für die Settings von auch diesen unbeliebteren Assassin's Creeds von damals. Ich finde halt Paris in Assassin's Creed Unity auch heute noch richtig beeindruckend. Ich finde, das ist eine der schönsten
Fall.
Welten, die sie gebaut haben. Und die leidet halt so sehr unter dem Spiel, in dem es steckt, weil Unity von seinem Missionsdesign und aber auch von seiner Story, es hat auch, finde ich, einen der langweiligsten Protagonisten, da einfach sehr leidet drunter. In Assassin's Creed 3 leidet vor allem unter seinem Pacing und der Art und Weise, wie die ganze Struktur des Spiels aufgebaut ist, obwohl da auch coole Sachen drin sind. Das hat ja unter anderem diesen Schiffskampf überhaupt erstmal eingeführt, wo dann Leute gesagt haben, ey, ja, das ist voll gut. Und dann haben sie Black Flag draus gemacht. Deswegen, die sind interessante Stepping Stones, aber ich würde auch sagen, die sind eher hinten in der Liste von Sachen, die Ubisoft remaken würde.
Ja, ja. Also, ich bin aber gespannt, das wird ja alles dann über dieses Infinity-Hub laufen, da wissen wir auch ein paar Sachen,
stimmt.
Das ist quasi dieses, also das ist ja kein eigenes Spiel, sondern es ist einfach quasi ein weiterer Launcher, du kannst dann auf Steam dir das Spiel kaufen, um den Ubisoft-Launcher zu launchen, der dann wiederum das Assassin's Creed Infinity-Hub launcht und darüber... Ja, darüber kannst du dann Assassin's Creed Coins kaufen, womit du dann dir neue Sachen halt in. Dafür ist es ja geeignet. Also genau dafür ist es halt gedacht, dass du dir halt quasi Mikrotransaktionen.
Wie PlayStation Home, weißt du, du hast dann so eine 3D-Umgebung, wo du extra hingeben musst zu so einem Animus, wo du dann deinen Assassin's Creed aussuchst.
Ja, vor allen Dingen ist es, glaube ich, dafür da tatsächlich, dass du dir halt dann diese Mikrotransaktion kaufst und die halt spielübergreifend nutzen kannst, ne? Wie in so dem einen oder anderen Call of Duty, dass du dir dann halt die Outfits, ne, was weiß ich, in vielen der Spiele nutzen kannst. Für diesen Quatsch wird es dann vor allen Dingen gebraucht werden. Es sollte auch so eine Lootbox-Funktion geben und so. Solange sie das außerhalb der Spiele so ein bisschen machen und ich dann quasi einfach Sachen freischalte für Infinity, die ich dann einfach ignorieren kann, macht das mega.
Ja, aber so richtig verstehen tue ich es nicht. Also ich würde dir zustimmen und das auch als Quatsch erstmal bezeichnen, bis ich sehe, dass es dann doch irgendwie was kann, aber ich wage es zu bezweifeln.
Ja.
So, Robin, die letzte News dreht sich auch um Re-Releases, aber nicht um Remakes, denn es gab letzte Woche ganz überraschend ein Re-Release von Resident Evil 1 und zwar auf dem PC. Dank GOG.com, GOG.com, die das da mal rangegangen sind und die in Zusammenarbeit mit Capcom dieses Spiel zurückgebracht haben. Die alte Windows-Version, denn wir erinnern uns, damals 1996 erschien Resident Evil 1 auch auf dem PC. Das haben Capcom ganz, ganz oft gemacht, also fast alle deren alten Konsolen-Klassiker, na nicht fast alle, aber viele, sind auch auf dem PC erschienen, damals mit teils auch nicht so beliebten Editionen, weil denen dann klassische PC-Features gefehlt haben. Aber GOG haben das jetzt mal zurückgebracht und auch so ein bisschen aufbereitet. Also sie haben teilweise sogar Bugs gefixt. Sie haben dafür gesorgt, dass du es einfach so spielen kannst. Also du drückst einfach auf die Echse und es läuft. Du hast Controller-Support, du hast ein paar Grafikoptionen, die du hin und her switchen kannst und mehrere Sprachen. Also du kannst es ja auch auf Deutsch spielen. Es ist eine der Versionen, die somit die meisten der unzensierten Cutscenes hat. Also du hast hier eine, ich glaube, komplett unzensierte Version von Resident Evil 1 vorliegen. Das war ja, je nachdem, welche Edition man vorher hatte, so ein bisschen unterschiedlich. Und das ist super cool. Das kostet 9,99 €. Man kann sich aber auch für 24,99 € direkt die Trilogie holen, denn Teil 2 und 3 sollen auch noch kommen als PC-Version. Sie sind allerdings noch nicht fertig. Also momentan gibt es wirklich nur den ersten Teil und auch nur auf GOG momentan, noch nicht auf Steam. Perfekt ist die Edition von dem, was ich jetzt gesehen habe, zwar auch nicht. Also es gibt auch schon Leute, die gesagt haben, na, bei mir gibt es irgendwie Geschwindigkeitsprobleme oder so und dafür dann wiederum auch schon Fixes, wo du irgendwie die den Hexcode der Echse irgendwie ändern kannst oder so ein Kram. Aber zumindest das, was ich bei mir gespielt habe oder das, was wir auch im Büro gespielt haben, da haben wir es ja schon auf zwei verschiedenen PCs angespielt, da lief es problemlos und da hat alles so funktioniert, wie es funktionieren sollte.
Schön. Also die Hoffnung muss natürlich sein, dass man das dann auch auf anderen Plattformen bekommt. Aufgrund der GOG-Arbeit nicht selbstverständlich, sogar vielleicht unwahrscheinlich. Aber ich glaube, wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht einen leckeren Kuchen bekommen und den wütend vom Tisch fegen und endlich den leckereren Kuchen fordern, sondern auch ein bisschen dankbar dafür sind, dass es diesen Kuchen überhaupt gab.
Das auf jeden Fall. Ich bin sehr dankbar, dass es diese Version jetzt gibt. Es ist halt wirklich lustiges Timing gewesen, haben wir ja im Stream auch schon angesprochen, wo wir es angespielt haben, dass wir letzte Woche erst darüber geredet haben, dass Capcom immer noch nicht die alten Resi-Teile zurückbrachte und jetzt gibt es zumindest die PC-Version davon.
Ja.
Ich würde mich auch sehr freuen über eine Sammlung, über eine Collection mit allen verschiedenen Konsolenversionen, so wie es Capcom teilweise auch mit ihren 2D-Spielen macht. Das wäre richtig super, wenn man so eine Trilogie-Version bekommt oder dann vielleicht auch noch darüber hinaus, aber eine Trilogie würde sich natürlich anbieten für die ersten drei PlayStation-Klassiker. Jetzt haben wir es zumindest auf PC. Es werden auch schon die Fragen gestellt, ob das auch auf Steam kommen wird. Das halte ich eher für unwahrscheinlich momentan, weil ja GOG die Arbeit wirklich da reingesteckt hat. Also die gehen da ja wirklich auch noch mal ran. Das ist ja nicht einfach nur ein Re-Release. Und das auf Steam zu bringen, ist halte ich dafür eher unwahrscheinlich. Alpha Protocol haben sie ja im März zurückgebracht, auch mit Updates, mit Achievements, mit Controller-Support, mit Cloud-Saves und dem ganzen Kram, nachdem Alpha Protocol von allen Storefronts verschwunden war über die Zeit. Jetzt ist letzte Woche aber auch die alte Version von Alpha Protocol auf Steam wieder aufgetaucht. Also man kann sich das auf Steam wiederholen. Aber das ist wirklich die alte Version von Alpha Protocol, die auch noch ein paar Probleme hat. Deswegen, da würden wir schon eher zur GOG Version raten, aber zumindest gibt es das dann auf Steam auch wieder. Wie genau das funktioniert, gar keine Ahnung. Es gab da auch keine Pressemitteilung oder sowas, ich weiß es nicht, was da
also wenn du mal auf die Storepage guckst, die haben, glaube ich, einfach auf den Knopf gedrückt, weil das ist auch das gleiche Listing, ne? Es hat die gleichen Reviews von früher, es hat das Release-Datum von 2010 noch, das ist exakt das gleiche Store-Listing, das vorher auch online war, da ist nichts dran anders.
Das hat voll die kleine Beschreibung, es hat auf Steam wirklich kaum Informationen.
Ja, also das wurde aus irgendeinem Grund auf den Knopf gedrückt, um es offline zu nehmen und dann wurde auf den Knopf gedrückt, um es wieder online zu nehmen, ohne dass da irgendwas scheinbar sich geändert hätte, ist ein sehr seltsamer Prozess. Da würde ich gerne mehr drüber erfahren. Vielleicht hat das was mit Sega und Microsoft zu tun, weil ja Obsidian mittlerweile zu Microsoft gehört. Keine Ahnung.
Die damalige, das Delisting hatte was mit Lizenzen zu tun. Und es kann ja sein, dass dadurch, dass das jetzt auf GOG wieder veröffentlicht wurde, da Lizenzen wiederhergestellt wurden, die dann auch für andere Storefronten gelten. Aber das weiß ich halt nicht. Und diese Information gibt es, soweit ich weiß, auch noch nicht. Es ist nur interessant, aber das muss halt nicht bedeuten, zum Beispiel, dass jetzt Resi 1 auch dann nochmal auf Steam kommt, weil das hat damit gar nichts zu tun.
Ja.
Also, wenn ihr das spielen wollt, holt euch ruhig die GOG-Version. Und ich mag ja GOG auch total gerne. Ich habe ja wahnsinnig viele Spiele auf GOG,
weil es
da so viele der alten Sachen gibt. Und ich finde, die haben mit GOG Galaxy, finde ich, einen ganz guten Launcher, ganz gute Steam-Alternative, die natürlich auch nicht annähernd so viele Features hat und sowas, aber genug für mich persönlich. Deswegen, da bin ich voll happy drüber, dass wir diese alten Spiele bekommen. Und wir haben ja im Stream auch schon gesagt, als nächstes dann bitte Dino Crisis 1 und 2 Und
das
3.
Das wäre echt schön, genau, dass ich das einfach auf dem PC. Ja, 3 wird leider für immer. Also nicht ja. leider, ganz ehrlich. Leider würde ich sagen, aber dann habe ich es ja, ja gespielt für Time to 3. Ja, ja, ja. Und ich, also, dass ich das überhaupt dann nicht mehr durchgespielt, privat noch nicht mal weitergespielt habe, weil es so scheiße ist und so gar keinen Spaß macht, das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Aber 1 und 2 easy auf dem PC spielen zu können, vielleicht sogar auf dem Steam Deck, das wäre ein Träumchen.
Das wäre wirklich ein Träumchen. Wir kommen ja von einem Träumchen dann direkt zum nächsten, Robin, nämlich unserem Sponsor Holy, die wir an dieser Stelle mal wieder erwähnen wollen. Denn bei Holy gibt es auch News, über die wir reden müssen. Mhm. Es gibt nämlich einen neuen Energy Drink Flavor. Ne? Bei Holy gibt es ja zuckerfreie Energy Drinks oder Eistees und mehr, die wir euch sehr ans Herz legen können. Eine neue Variante, die es jetzt gab, ist der Kiwi Komodo. Die haben auch immer sehr schöne Namen und sehr schöne Grafiken. Guckt euch das mal an auf weareholy.com. Kiwi Komodo könnt ihr euch holen, entweder 10 Portionen für 14,99 oder gleich 50 in einem großen Bottich für 39,99. Und wenn ihr euch diese 50 Portionen holt, dann kriegt ihr da auch so einen gratis Animal Shaker mit dazu. Dann habt ihr direkt etwas, wo ihr das mixen könnt, was halt auch richtig gut ist. Und wenn ihr dann noch unsere Codes benutzt, könnt ihr sogar noch Geld sparen. Ihr könnt nämlich mit Hooked 5 Euro Neukundenrabatt bekommen, wenn ihr zum ersten Mal dort bestellt. Also dann habt ihr direkt 5 Euro weniger. Und zusätzlich dazu könnt ihr noch unseren Code Hooked benutzen, also wirklich einfach nur Hooked ohne Zahl hinten. Und dann kriegt ihr nochmal 10% Rabatt. Und den könnt ihr auch immer wieder benutzen. Also nicht nur bei eurer ersten Bestellung. Wenn euch das dann geschmeckt hat und ihr euch noch mehr holen wollt oder noch mehr ausprobieren wollt, dann könnt ihr den auch direkt nochmal benutzen. Also schaut euch mal Kiwi Komodo an oder auch eine der anderen klassischen Sorten, die es dort gibt. Und schaut mal vorbei auf weareholy.com mit unserem Code HOOKED5 und HOOKED. Und dann habt ihr da auch, wie Robin gerade schon sagte, ein kleines Träumchen für den Gaumen, würde ich behaupten.
Mm, ein Träumchen für den Gaumen. Das ist eine sehr, sehr schöne Formulierung, der ich zustimmen würde. Erneut mit diesem Wetter ein absolutes Träumchen. Passt sehr gut zu Wassermelone. Okay, kann man sehr gut zusammen trinken.
Ja,
nur als Empfehlung.
Ja.
Nur als Empfehlung.
Nur als Empfehlung. Könnt ihr mal ausprobieren. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gespielt haben, Robin. Auch das sind diesmal nicht so wahnsinnig viele. Wir beide spielen ja immer noch Elden Ring weiter, aber jetzt noch nicht so viel weiter, dass wir da nochmal unseren Eindruck updaten müssen. Stattdessen reden wir auch hier wieder über ein Re-Release, über zwei Re-Releases sogar. Also wir haben ein Thema, das sich diese Woche durch unseren Stream und durch unseren Podcast zieht, nämlich Beyond Good and Evil 20th Anniversary Edition. Was das ist ein sehr langer Titel für etwas, das im Wesentlichen auch Beyond Good and Evil Remastered heißen könnte. Denn das ist es ja im Wesentlichen. Es ist eine Remastered-Version des 2003-Klassikers Beyond Good and Evil von Ubisoft, den du jetzt auch ein bisschen gespielt hast, also schon ein bisschen weiter gespielt hast, weil du bist ja ein ganz großer Fan vom Original. Und wie sieht es denn jetzt hier aus mit dem Remastered? Ist das eine gelungene Version oder ist das was, wo man wieder sagt, wie sieht das denn aus?
Nein, es ist ein Fest. Also es ist wirklich für Fans des Originals ein absolutes Fest. Und du hast es ja bereits gesagt, dazu zähle ich mich sogar auf sehr leidenschaftlicher Ebene. Das ist ein wirklich für mich wichtiges Spiel in meiner Spielehistorie, das ich sehr, sehr gerne mag, wo ich spiele und dann geht irgendein Soundtrack, ein Song los und mir kommen fast die Tränen sofort, weil ich das so schön finde und da so viele schöne Erinnerungen dran habe. Und das ist ein phänomenales Remaster. Fast schon ein in Remake gehende Version dieses Spieles. Also ich würde das vergleichen mit Metroid Prime. Da sind noch mehr Sachen so bei der Steuerung und so etwas passiert, aber allein auf optischer Ebene hast du ein Spiel, was sehr versucht, den Look und den Stil und das Feeling des Originals zu emulieren, aber was im Grunde an allen Ecken und Enden halt wirklich angesetzt hat, um irgendwas dran ändern. Die Charaktermodelle sind neu, die Animationen wurden überarbeitet, gerade die Gesichtsanimationen, alles ist voller neuer Assets und es gibt hier sogar inhaltliche Neuerungen. Deswegen sieht es wirklich regelmäßig auch einfach anders aus. Du hast dynamische Lichteffekte zum Beispiel auch und Spiegelung, die es vorher nicht gab, wodurch halt auch der Look einzelner Szenen sich verändert. Aber jetzt halt nicht so, dass ich sage, das betrügt jetzt das, was es ursprünglich tun wollte, sondern es ist halt einfach eine andere Interpretation der gleichen Szenen. Das ist okay. Ja. Und das ist ganz, ganz, ganz schwitzenmäßig und toll. Und das ist ja auch kein sehr langes Spiel. Ich habe es jetzt nicht ganz durchgespielt, aber recht weit. Man ist ja so 10 Stunden beschäftigt, kann es aber auch in 4-5 Stunden sehr schnell so durchspielen, wenn man will. Man hat ja viele optionale Inhalte. Und ich bin hellauf begeistert, was man hier alles für 20 Euro bekommt.
ich war im Stream total begeistert von den Making-of-Features, die du mir gezeigt hast, von diesen Behind-the-Scenes-Sachen, die du als Bonus bekommst, weil das einerseits so wahnsinnig viel ist, aber auch die Präsentation so cute war mit diesen wirklich ausgeschriebenen Texten, die, wenn du sie vorlesen würdest, so eine Art Dokumentation über die Spielhistorie darstellen würden, weil das kenne ich gar nicht. Also, dass man mal so Artworks hat oder so Informationssnippets über die Entwicklung eines Spiels, das schon, aber ich muss dann höchstens an so Sachen denken wie irgendwie das, was wir bei Rare Replay hatten, ne, wo wirklich tatsächliche Making-of-Videos drin waren, das wäre so der nächste Schritt, aber das war ja auch so eine ganze, das Feiern einer ganzen Firma, und hier ist es so ein Re-Release und der hat dann dieses coole Feature drin, wo du wirklich die alten Designs auch siehst von Jade und den anderen Charakteren, sowas liebe ich halt total, da bin ich total happy, dass sowas hier drin ist.
Ganz genau, das ist wirklich, wirklich toll. Ich habe mich da auch nochmal, ich habe immer noch nicht alles davon gesehen, aber nochmal weiter durchgeklickt und da ist so viel Zeug drin, auch Informationen, die ich noch nicht kannte und so viel wirklich
alte
E3-Trailer-Materialien.
So was ist
genau,
cool.
Interne, also E3-Trailer, bevor sie überhaupt bei der E3 angekommen sind, sondern so wie sie ursprünglich dann mal geplant waren, auch noch mit Insert this shot hier und mach das, dass das anders aussieht an dieser Stelle. Du hast halt von 1999 Concept Arts. Du hast im Spiel selbst hast du diverse neue Kostüme, die sie zum Beispiel hineingefügt haben, zugefügt haben, die du freischalten kannst. Vorher gab es keine Kostüme in der Form. Und selbst die referenzieren dieses Material, dass du halt hier ein Kostüm hast, wo Jade so aussieht, wie ursprünglich mal gedacht bei der Entwicklung, bevor sie redesigned wurde und solche Sachen. Das ist richtig, 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 richtig toll und sehr, 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 sehr wertvoll.
Ja, was sagst du denn zu auch, also ich habe ein bisschen Kritik an dem Spiel gesehen, an Vergleichsscreenshots und auch gelesen, wo Leute teilweise das Design von Jade in bestimmten Szenen dann also zumindest so ein bisschen kritisieren, weil irgendwie ihr Gesichtsausdruck sich verändert und dadurch diese emotionale Komponente ein bisschen verloren geht. Oder wo zum Beispiel ein Charakter transparent über ein Hologramm dargestellt werden soll und er ist im Original auch transparent und man sieht Jade durch ihn durch, aber im Remake ist er nicht mehr transparent und das Framing der Szene funktioniert da nicht mehr so richtig. Also es scheint dahingehend jetzt auch nicht komplett perfekt zu sein. Wie siehst du das?
Also es hat auf jeden Fall seine Fehlerchen. Dieser Charakter ist schon noch transparent, aber halt auf eine andere Art und Weise transparent, weshalb dann das Framing halt auch anders aussieht.
Naja, er hat immer noch so einen Filter drüber, aber man kann nicht so komplett durch ihn durchgucken.
Ja, genau. Und es gab auch Fehlerchen, die ich selbst da entdeckt habe, es gab einen bestimmten Gegner, der, wenn der einen bestimmten Angriff gemacht hat und so Spezialeffekte entstanden, habe ich an seinen Füßen immer kurz so ein rotes Viereck gesehen, was offensichtlich halt aus irgendeinem der Engine-Programme, Behind-the-Scenes-Material halt kommt, wo einfach eine Sache nicht transparent ist, die transparent sein sollte und du einfach etwas siehst von diesem Spezialeffekt, was du nicht sehen solltest. Sowas habe ich mal entdeckt und das mit den Gesichtern stimmt. Das sind so Szenen, wo eigentlich ihre Augenbrauen so ein bisschen nach unten gehen sollten, aber dadurch, dass alles neu gemacht wurde, ist es in diesem Fall halt so, dass sie ein bisschen neutraler guckt, als sie im Original geguckt hat. Ich glaube aber, das muss man halt raussuchen. Und ich glaube, du wirst genauso oft und öfter Beispiele finden, wo es halt dann einfach besser aussieht. Ich glaube, das ist auf jeden Fall verhinderbar, aber ich sehe sehr, wie das passieren kann und ich habe jetzt überhaupt nicht das Gefühl, dass das die grundsätzliche Spielerfahrung negativ beeinflusst, dass da wirklich jetzt die Bedeutung der einzelnen Szenen ganz essentiell verloren geht oder so etwas. Das glaube ich nicht.
Genau, ich wollte es halt nur erwähnen, weil ich es gesehen habe.
Und dachte, ist auch richtig
so. Das ist vielleicht mal gut zu wissen. Es gibt aber viele Comparison-Shots, also Vergleichsshots, die ich gesehen habe, wo vor allem Sachen wie das Lighting halt wirklich positiv mir auch auffallen, wo ich das Gefühl habe, hier gewinnen die Szenen auch im direkten Vergleich sehr viel im Remastered. Beziehungsweise sehen dann vielleicht so aus, wie man es sowieso im Kopf hatte, dass es aussehen sollte, meintest du ja am Anfang auch. Und insgesamt ist deine Erfahrung dahingehend ja auch eine total positive und ich schätze mal von spielerischen Komponente auch, also Steuerung oder sonst irgendwas oder Interface oder so, das hat ja auch alles geklappt.
Ganz genau, das wurde, es gibt halt so ganz kleine Sachen, die aber cool sind. Du kannst halt jetzt Cutscenes skippen, was vorher nicht ging.
Das ging nicht?
Nee, du konntest vorher keine Cutscenes skippen einfach in dem Spiel. Das ist ja manchmal halt einfach so in diesen alten Spielen vor allen Dingen. Du hast im Optionsmenü direkt die Möglichkeit, die unterschiedlichen Sprachen allein zu stellen, inklusive der deutschen Sprachausgabe, die toll ist. Ich habe das Spiel einmal, das hat eine niederländische Sprachausgabe, Tom, und boah, hat mir das Leben gegeben, Alter. Das ist das ist eine ganz wunderbare Erfahrung, Beyond Good and Evil auf Niederländisch zu spielen. Habe ich sehr genossen. das ist halt ganz toll. Und was ich ja noch erwähnen will, es hat ja diese neuen Inhalte. Ich habe die Kostüme bereits erwähnt, aber es beschreibt auch eine neue wirkliche Schatzsuche, die zentral an einem Vulkan einen neuen Inhalt zu bieten hat. Da war ich noch nicht. Ich weiß nicht, was da sich befindet. Aber auch in der Spielwelt verteilt gibt es überall so neue Konsolen, in denen Gegenstände versteckt sind, wo du halt Codes für finden musst. Und ein, zwei dieser Konsolen habe ich mittlerweile auch schon geöffnet und habe dann die Gegenstände bekommen da drin. Und eine dieser Gegenstände war halt eine dieser Discs. Du findest in diesem Spiel immer wieder Discs, auch im Hauptspiel. Und da sind dann so PowerPoint-Präsentationartige Dinger drauf mit Text, die eine Musik läuft im Hintergrund und ab und zu sind sie auch eingesprochen. Dann klickst du dich so da durch. Und diese Disc war anders. Das war nämlich halt einfach eine Videosequenz, die automatisch ablief mit Zeichnungen und mit einer Voice-Actress, die ich noch nicht kannte. Oh. Denn das sind Discs, und das, boah, da habe ich mir so ein Gänsehaut bekommen, Tom, bin ich ganz ehrlich. Das sind Discs, die einen Bezug nehmen zu Beyond Good and Evil 2. Das ist ja ein Prequel. Beyond Good and Evil 2 ist ja ein Prequel. Und das sind Discs, die aufgenommen wurden von Charakteren aus Beyond Good and Evil 2. Also von den Leuten von der ehemaligen Familie von Jade und Paige, den beiden Hauptfiguren, die ja auf irgendeine Art und Weise hier auf Hillis gelandet sind und hier alleine leben. Aber wir wissen ja bereits durch die Trailer von Beyond Good and Evil 2, dass sie vorher in irgendeiner Weise Teil so einer Weltraum-Piraten-Schiffs-Crew waren. Dieser Monkey zum Beispiel, der ist da ja zentral, dieser Affe in vielen dieser Trailern vor. Und dieser Affe war der Hauptprotagonist einer dieser Discs, die ich gehört habe, wo halt sehr viel über ihn gesprochen wird und seine Beziehung zu Jade und wie er ihr ja als Kind diese Sachen beigebracht hat und das zu reparieren und wie toll, wie süß das war. Und währenddessen hast du halt Zeichnungen davon im Hintergrund. Und es wirkt gar nicht jetzt billig reingedrückt, weil es ja einen direkten Charakterbezug hat. Ne, es ist halt nicht so, jetzt mal kurz hier droppen wir ein paar Teaser, die mit dem Spiel nichts zu tun haben, sondern hier spricht ein Charakter mit Paige über etwas, was ihre Vergangenheit betrifft und halt dann auch Jades Vergangenheit betrifft. Und in dieser Form plötzlich neue erzählerische Inhalte zu Beyond Good and Evil zu bekommen, das erste Mal seit 20 Jahren, da habe ich Gänsehaut bekommen, Tom. Das fand ich ganz schön crazy. Das war richtig toll. Und das ist eine schöne Art und Weise, das zu machen. Es ist ja auch überhaupt nicht invasiv. Du musst diese Sachen ja auch nicht aufmachen, wenn du nicht willst. Aber wenn du sie aufmachst, wirkt es jetzt nicht so, als ob das komplett mit allem bricht, was das Rest des Spiels dir erzählt. Und ich bin da sehr gespannt, ob da noch mit diesem Vulkan, was da noch zentral mit gemacht wird.
Ja, ja. Also sowas finde ich auch tatsächlich ziemlich cool. Ich meine, sie sagen ja auch, ne, Beyond Good and Evil 2 ist noch in Entwicklung und wir haben da noch Sachen mit vor und das kommt auch noch. Ich hatte jetzt schon gar nicht mehr im Kopf, dass das ein Prequel ist, weil ich auch immer noch an den ganz alten Teaser-Trailer denken muss, wo halt wirklich Paige und Jade zu sehen sind, aber mit dem hat es ja eigentlich nichts mehr zu tun. Es ist ja auch ein sehr gebeuteltes Projekt, Beyond Good and Evil 2 hat ja, also ist quasi das neue Duke Nukem Forever seit Ewigkeiten in Entwicklung und kommt und kommt und kommt nicht raus. Aber das hier ist jetzt quasi mal so ein handfestes Lebenszeichen seit langer Zeit wieder. Und es hat ja auch in entwicklungshistorischer Sicht wirklich krasse Rückschläge erlitten. Teilweise durch so Sachen wie Michel Ancel, der dann rausgekickt wurde, Fragezeichen, bei Ubisoft und dann halt auch jetzt nicht mehr dabei ist. Im letzten Jahr ist der dann zu der Zeit aktuelle Creative Director Emile Morel verstorben mit 40. Also da haben sie dann den Creative Director auf sehr tragische Art und Weise verloren. Und in Entwicklung befindet sich das Spiel trotzdem noch. Und ein Release ist aber nicht in Sicht. Also wir haben ja schon lange keine konkreten Informationen mehr zum Projekt selbst bekommen. Und vor allem handfeste irgendwie Videos oder sowas. Da kann man immer noch sehr gespannt sein, wie und wann die Geschichte von Beyond Good and Evil 2 ein Ende nimmt.
Ja, also das Aktuellste, was es da, glaube ich, immer noch gibt offiziell, ist vom Dezember 2020, was, glaube ich, weniger lange her ist, als viele Leute glauben, weil die hatten dieses Space Monkey Program, haben sie das genannt, wo ich auch damals mich angemeldet hatte, wo sie tatsächlich, ja, nicht sehr regelmäßig, aber ab und zu halt Updates gegeben haben und das wurde dann immer weniger und haben dann halt im Juli 2020, ich habe gerade Dezember gehabt, im Juli 2020 haben sie halt gesagt, so, bis auf Weiteres gibt es ja keine Neuigkeiten, einfach weil wir sind heads down und wir machen das jetzt und wir entwickeln das. Das ist jetzt 4 Jahre her. Ja. Deswegen scheint da offensichtlich dann wieder einiges nicht so gelaufen zu sein, wie sie das vorhatten. Ich glaube aber, weil diese Website noch online ist und sie ja immer noch über die Inhalte reden und darüber, dass es das Prequel ist und was die Intention dahinter ist, scheinen sie ja schon das noch im Kern so beibehalten zu haben, was sie da ursprünglich vorhatten. Aber müssen wir mal gucken. In 4 Jahren kann sehr, sehr viel passiert sein und ich wäre jetzt auch nicht schockiert, wenn dann tatsächlich das revealed wird. Ich bin mir sicher, es ist weiter in Entwicklung, sonst hätten sie das jetzt auch nicht hier in Blockolibel reingepackt und sie haben es aber auch auf Twitter bestätigt. Ich kann mir aber vorstellen, dass das dann wirklich was anderes ist, wenn wir das sehen und wäre da auch sehr okay mit.
Genau, ich denke auch in irgendeiner Weise retooled, um eine neue Form anzunehmen, trotzdem noch alte Assets benutzt oder so. Würde mich gar nicht wundern. Vielleicht wird es auch einfach nochmal, also die Größe ist ja das, was auch die ganze Zeit verwirrt hat, ne? Was ihr da vorhabt, klingt so absurd. Vielleicht dauert es auch einfach deswegen so lang, ne? So Star Citizen-mäßig. Keine Ahnung, aber Ubisoft Montpellier.
Ja, das sollte
auch
es
nicht
sein, ja.
Genau, und Ubisoft Montpellier haben ja aber auch seitdem andere Sachen released. Prince of Persia The Lost Crown ist ja auch ein primär ein Ubisoft Montpellier-Spiel.
Ja.
Ist seltsam. Ist ein seltsames Projekt, dieses Beyond Good and Evil 2.
Also aus Beyond Good and Evil halt einen Always Online Koop Shared World Space Multiplayer Game zu machen, das ist ja erstmal, klingt so schlicht, wie es irgendwie nur geht. Dass es überhaupt etwas ist, wo ich interessiert dran bin, liegt dann ja vor allen Dingen daran, weil halt die Charaktere immer noch crazy aussehen und die Welt und die Trailer. Also es ist was sehr anderes, aber ich habe trotzdem das Gefühl, hold it, das ist Beyond Good and Evil, weil Beyond Good and Evil sieht ja so cute aus und wie so ein klassischer irgendwie 3D-Plattformer eigentlich aus einer noch früheren Zeit, als Beyond Good and Evil rauskam oder auch aus der Zeit. Aber es ist ja wirklich dark immer wieder und die Erzählung geht auch wirklich in dunkle Orte. Und gefühlt ist das halt hier im Art-Design sehr viel mehr, spiegelt sich sehr viel mehr wider. Und da bin ich voll okay mit. Also für mich ist das zum Beispiel absolut, absolut cool und dann auch spannend und interessant. Diesen Gameplay-Kontext bräuchte ich jetzt nicht. Aber ich nehme, glaube ich, jede Art, diese Welt erkunden zu können, weil ich das einfach so wahnsinnig spannend finde.
Ja, mal sehen. Vielleicht kriegen wir ja irgendwie dieses Jahr, glaube ich, nicht mehr, aber vielleicht im nächsten Jahr ein Re-Reveal. Ein Re-Re-Re-Reveal von Beyond Good and Evil 2. So, wir haben mit einem Spiel von 2006 angefangen in den News mit Dead Rising. Jetzt kommen wir zum nächsten Spiel von 2006, eher am Ende dieses Podcasts, nämlich mit Darkstar One, das auch im gleichen Jahr erschienen ist wie Dead Rising, was finde ich mal lustig ist, das mal in Kontext zu bringen.
Holy fuck.
Und das hat jetzt auch eine Neuveröffentlichung bekommen in der Form von der Darkstar One Nintendo Switch Edition unter Calypso Media inzwischen. Damals ein Spiel von Ascaron, die es ja schon lange, lange, lange nicht mehr gibt. Ein deutsches Spiel, das damals auch ganz gut ankam. Es ist ein Weltraum-Exploration- und Shooting- und Story-Spiel. Das jetzt, wie gesagt, auf der Switch existiert. Du hast es angespielt. Wie findest du es?
Es ist cool. Es ist wirklich ziemlich cool. Und ich bin froh, eine Möglichkeit bekommen zu haben, das anzuspielen, muss ich wirklich sagen. Das ist ein netter, oder sagen wir mal besser, ist ein wirklich ordentlicher Port dieses Spieles, was ja mal ein PC-exklusiver Titel war, der dann ja bereits einmal auf eine Konsole, nämlich die Xbox 360, geportet wurde danach. Aber das ist jetzt seitdem der erste Konsolenport wieder. Und da habe ich mir ehrlich gesagt ziemlich düstere Erwartungen erstmal ausgemalt, weil ich mir so dachte, boah, das wirkt wie so ein klassisches Ding, was du halt so einfach raushaust, irgendwie nochmal schnell 20.000 Euro zu machen oder was ich, was man mit Darkstar One auf den Nintendo Switch verdient. aber so wirkt es nicht. Also es wirkt natürlich jetzt auch nicht wie das große Remake, wo Millionen von Dollar Budget drin stecken, aber es wirkt wie ein Port dieses Spieles, wo clever rangegangen wurde, was natürlich auch darauf basiert, dass bereits bei der 360-Version clever rangegangen wurde und bei der Steuerung und so. Aber das läuft gut, es sieht gut aus, ich hatte keine technischen Probleme, die Ladezeiten sind nicht lang, sondern es funktionierte einfach und es ist ja auch gar nicht mal so unkomplex. Also es ist jetzt keine unglaublich komplexe Space-Simulation, aber ja, es hat schon viele Gameplay-Elemente. Ne? Es hat schon, wie du ja beschrieben hast, den Handel, es hat die Piraterie, du kannst als Söldner agieren, du hast viele Menüs, die du durchstreifen musst oder kannst, wenn du willst. Aber das geht tatsächlich alles ziemlich easy mit diversen kontextsensitiven Menüs, wo du schnell hinkommst. Und ich hatte da Freude dran. Als jemand, der es noch nie gespielt hat, hatte ich hier wirklich Spaß dran, das auf der Switch das erste Mal zu machen. Wirkte ideal für den Handheld geeignet, so mit sehr straightforward Kämpfen, die ja, wie du auch festgestellt hast, womöglich eher ein bisschen zu simpel sind, aber nicht so schlimm, finde ich, weil du ja nicht ständig am Kämpfen bist. Das heißt, wenn ich kämpfe, dann macht es mir auch Spaß und bevor ich dem dann überdrüssig werden kann, reise ich wieder durch die Gegend oder erforsche oder handle. Ich fand es richtig cool. Also, ne, ich will es nicht überwert verkaufen, war jetzt kein Game of the Year-Kandidat für mich, aber es war besser, als ich das erwartet hätte, das muss ich definitiv sagen.
Ja, diese Art Spiel gibt es ja auch nicht mehr so oft. Also ich glaube, gerade auf der Switch weiß ich gar nicht, wie viele Alternativen man hat zu Darkstar One. Auf dem PC sieht es schon anders aus, weil man hat halt Freelancer. Aber auch das wird ja gerade nicht aktuell verkauft. Deswegen, das ist ja sehr bedauerlich, dass es ich hätte gerne eine Nintendo Switch-Edition von nee, eigentlich ein PC- und Konsolen-Release von Freelancer. Ich habe ja damals Darkstar One gespielt, als es auf dem PC rauskam, nachdem es in der GameStar so positiv bewertet wurde und ich großer Fan von Freelancer war und bin dann sehr daran abgeprallt, weil es halt ein bisschen den Anschein macht von Freelancer, dann aber nicht so gut ist wie Freelancer in so ziemlich jedem Teilaspekt, den ich so entdecken konnte von Story, von Gameplay, von Spielstruktur. Grafisch hat es am ehesten noch dann seine Eigenheiten, weil es halt ein sehr bunter Look ist, den man, finde ich, heute auch noch ganz gut angucken kann in seiner Spielwelt, wenn du so durchs Weltall fliegst. Es ist sehr interessant, was die Verfügbarkeit des Spiels gerade angeht, weil die Nintendo Switch Edition ist ja die neueste, die gibt es für 30 Euro auf der Switch. Dann kannst du es dir auf Steam holen. Da ist es gerade im Angebot, noch bis Mitte Juli. Da kostet es 1,75 €. dann kannst du es dir aber auch auf GOG holen. Das ist auch gerade im Angebot, da kostet es aber 1,89 €. Und du kannst ja auch immer noch jetzt gerade, solange der Xbox 360 Store noch online ist, der geht ja in diesem Monat dann auch offline, die Xbox 360 Version holen für 1,99 €. Also es ist immer unter 2 € teuer in seinen alten Versionen, was ich halt sehr, sehr ulkig finde. Also selbst wenn ihr euch alle drei dieser alten Versionen holt, habt ihr nicht mal ein Drittel von dem bezahlt, was die Switch-Edition kostet. Ist natürlich aber auch gemein der Vergleich, weil die Switch-Edition hat ja diese Upgrades und diese Steuerung und die Sache, dass es auf der Switch auch gut läuft. Und du hattest ja jetzt auch von keinen großen Problemen berichtet. Deswegen ergibt das schon Sinn, dass das 30 Euro kostet. Es ist halt nur lustig, diesen Kontrast zu haben.
Ich glaube, das ist aber schon wert zu sagen, weil so viel anders ist jetzt ja nicht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob im Vergleich zur 360-Version dann auch bei der Steuerung rangegangen wurde. Ich hatte mir mal ein paar Video-Reviews angeguckt zu dem Spiel, zu der 360-Version. Und ich habe halt diese Kreismenüs, die mit L und R aufrufst, um da diverse Funktionen dann zu erreichen. Die habe ich in diesen Reviews dann nie gesehen, aber das kann natürlich auch einfach sein, dass sie nicht in den Reviews dargestellt wurden. Deswegen bin ich mir da einfach nicht sicher, ob es die in der 360-Version bereits gab. Ich glaube halt, dass es einfach so oder so ein bisschen zu viel Geld für ein 20 Jahre altes Spiel, fast 20 Jahre, nicht ganz.
Ja, 30 Euro ist definitiv so mindestens 10 Euro zu viel, würde ich sagen.
Ja, 30 Euro ist halt, da sind wir definitiv im Remaster-Bereich mindestens, wo wir halt wirklich ganz toll an das Spiel nochmal rangegangen sein mussten. Ne? Wir haben ja auch im Livestream gesagt, du hast halt ein fast zeitgleich veröffentlichtes Beyond Good and Evil, was 10 Euro weniger kostet. Und das ist schwer begründbar. Das ist eigentlich nicht begründbar. Deswegen für 30 Euro neu kann ich es, glaube ich, auch nicht empfehlen. Das ist einfach zu viel für so einen alten Titel. Aber wer den regelmäßig im Switch-Store unterwegs ist, der weiß ja, dass es da regelmäßig Sales gibt, so wie es das auch bei den anderen Versionen gibt. Und das mal auf die Wishlist zu packen und im nächsten Sale zu gucken, ich glaube, das ergibt schon Sinn.
Ich gucke mir übrigens gerade Gameplay der 360-Version an. Ich glaube, das sind wirklich nochmal andere Menüs, die hier zum Einsatz kamen. Also da sind sie schon nochmal rangegangen an die Switch-Edition. Ja, finde ich lustig. Also, dass wir 2024 über Darkstar One reden, eine Sache, mit der ich nicht gerechnet hätte.
Ja,
für
allerdings
dieses Jahr und für diesen Podcast. Weil das war wirklich, das war schon wieder so weit weg aus meinem Gehirn, dass ich das mal gespielt habe und dass das mal so eine Sache war, weil das auch dann so von Freelancer verdrängt wurde. Aber grundsätzlich freue ich mich total über solche Art von Re-Releases. Also wir mögen es ja beide, wenn diese etwas obskureren Spiele auch zurückkehren.
Allerdings.
Deswegen habe ich da gar nichts dagegen.
Ja.
Okay, Robin, wir haben noch
also
eine Sache,
ich,
über
ich
die
muss
wir
noch
reden.
Erwähnen, dass wir, ich habe die ganze Zeit so positiv über die Technik gesprochen. Wir müssen erwähnen, dass wir die ruckelnden Zwischensequenzen hatten. Das ist mir im Handheld nicht aufgefallen.
Stimmt.
Und ich weiß nicht, woran das liegt, ob das einfach dann eine Sache war, dass es nur bei manchen Cutscenes der Fall ist oder dass es nur im Docked-Mode der Fall ist. Aber im Docked-Mode haben die Cutscenes, war das Intro, was wir gesehen haben, richtig ordentlich geruckelt. Da vielleicht eine Warnung. Deswegen.
Okay,
das muss ich noch
genau.
Sagen.
Schaut vielleicht auch nochmal in den Livestream rein, in die Livestream-Aufzeichnung, da seht ihr das mal in Aktion, da seht ihr dann auch, wie das Gameplay läuft und wie die Menüs funktionieren. Robin zeigt das da alles sehr schön. Mhm. Da bekommt ihr dann auch nochmal einen visuellen Eindruck und einen erklärten Eindruck von der Art und Weise, wie dieses Spiel funktioniert.
Mhm.
Und dann könnt ihr mal gucken, ob das was für euch ist. Oder ihr habt vielleicht einen PC und holt euch diese alte Version, fände ich auch lustig. Weil Freelancer kann man sich ja nicht mehr holen, Robin. Können wir jetzt bitte Freelancer bekommen? Das ist ja eine Microsoft-Franchise, ne? Das
Ach,
ist
wirklich?
Ja ein Microsoft-Spiel. Es gibt
okay.
wirklich gar keinen Grund, dass Microsoft, weil da sind doch auch keine Lizenzen drin oder sowas. Das ist doch einfach nur Microsoft, die sagen, nee, das ist ein PC-Spiel. Das heißt, wir können es nicht parallel easy auf Konsole veröffentlichen. Also da müsste man da noch mal ran.
Ich glaube, so einfach ist es nicht. Ich glaube, das Problem ist einfach, dass es auch mal ein Spiel, was du nicht einfach im Store auf dem PC anbieten kannst, weil das dann broken wäre. Ich glaube, das ist halt so eine GOG-Situation, da musst du halt entwickeln. Ich glaube nicht, dass es, also ich kann mir gut vorstellen, dass das auf Windows 11
broken?
Nicht nativ
also,
gut funktioniert.
Ich
bei vielen
halt,
alten PC-Spielen
nee,
so.
Nee, okay, da kann ich zumindest so insofern updaten. Ich habe ja letztes Jahr Footage dazu gecaptured, als wir im Spiel des Jahres 2003 Video drüber geredet haben. Das hat problemlos funktioniert.
Mhm.
Obwohl, warte mal.
Mhm.
Lass mich nochmal überlegen. Warte mal.
Habe ich mir nicht einen neuen PC gekauft dafür?
Nein. Ich habe, während ich das gesagt habe, ich weiß, dass ich das spielen konnte auf dem PC. Es kann sein, dass ich vorher auf PC Gaming Wiki was machen musste, um irgendwie den DRM zu umgehen oder sowas. Deswegen setze da mal ein fettes Sternchen dran und nehme das problemlos mal wieder zurück. Ich bin mir tatsächlich nicht sicher, wie genau es funktioniert hat, weil ich bei diversen Spielen ins PC Gaming Wiki schauen musste, um zu gucken. Meistens sind es so alte DRMs, die man irgendwie auskoppeln muss. Um die Spiele auf aktuellen Plattformen zum Laufen zu bringen. Deswegen, aber sowas, wenn es wirklich an einem DRM liegt, das ist ja tatsächlich recht easy rauszubauen aus einem Spiel für jemanden, der den Code hat. Aber die Frage ist halt wirklich, wie viel vom Code haben sie denn eigentlich noch?
Ja, ganz genau. Da kann es dann diverse Problemchen geben, von denen wir nicht wissen.
Exakt,
man müsste da darauf hoffen, dass da endlich mal Embracer Microsoft kauft, weil dann kriegst du auf jeden Fall einen Freelancer-Port.
Ja, wenn das bei Embracer liegen würde, hätten wir das schon dreimal bekommen, habe ich das Gefühl. Bei Microsoft ist es so, ich meine, wir kriegen Age of Mythology in diesem Jahr, ich will auch nicht zu sehr meckern, aber Freelancer wäre schon cool.
Freelancer relanced.
Relancer.
Relancer.
Ah, das ist so doof, das würde garantiert passieren. Okay, wir haben noch Formel 1, über die wir reden wollen, Robin, denn es gab natürlich gestern auch ein Rennen und du hast am Anfang auch schon mal gesagt, du hattest ein schönes Formel 1-Wochenende. Deswegen kommen wir jetzt zu Robins famosem Formel 1-Fest. Dann sag doch mal, was stand an?
Der Verstappen ist wieder am Start, Tom. Auf eine Art und Weise, die wir dachten,
warte mal, Robin, was
sei.
War das für ein Geräusch, was du da am Anfang gemacht hast?
Das war das. Nein, das war der wimmernde Lando Norris. Es war ein wimmernder Lando Norris, der am Boden zerstört war. Der so,
nein, Max, mein Freund, warum tust du mir das an?
Hat er gesagt. Und,
warum klingt er wie eine Figur aus der Augsburger Puppenkiste?
Maximilian, nein, tu es nicht. Vater, nein. Es war ein Sprintwochenende. Ich übergehe mal kurz das Sprintrennen und komme auf das eigentliche Rennen zu sprechen, denn das war ein recht eintöniges Rennen zu langer Zeit und dann wurde es extrem spannend und Tom, wir sind wieder am Start. Seit wann machen wir das? Seit wann? Wann habe ich einfach angefangen, über Formel 1 zu sprechen in diesem Podcast gegen deinen Willen? Weißt du das noch?
Also nicht ganz seit Anfang an, aber schon fast seit Anfang an habe ich
so
das
lange
Gefühl.
Schon. Oder ist es einfach so, dass du dich nicht mehr an die Zeit vorher erinnern kannst, weil es so eine dunkle Zeit war?
Also so genau zwei Jahre her. Kann ich mich wirklich nicht dran erinnern, weil wir das jetzt halt schon viel zu lange machen. Aber wann genau das angefangen hat, weiß ich nicht. Das weiß wahrscheinlich jemand aus der Community mehr, als dass wir es wissen.
Ja, definitiv. Die wissen ständig Dinge, die wir nicht wissen, zu unserer Arbeit. Ich frage mich halt, ob wir das schon gemacht haben, als es die großen Kämpfe zwischen Verstappen und Hamilton gab. Es war entweder 2020 oder 2021, bin mir nicht mehr ganz sicher.
20 und 21 haben wir es garantiert schon gemacht.
Ja, dann haben wir da schon bereits oft darüber berichtet, wie halt ja ein WM-Kampf gegen Verstappen immer ein sehr giftiger Kampf war. Also dieses eine Mal, dass es wirklich ein Kampf war, weil in den anderen Saisons hat Verstappen dann ja recht konsequent den Weltmeistertitel geholt und oftmals ja sogar absolut und völlig uneinholbar. Und in der einen Saison, in der es dann extrem knapp war, wo er nämlich halt im letzten Rennen im Grunde durch ein bisschen Schiebung durch die FIA, wenn man ganz ehrlich ist, den Weltmeistertitel gegen Hamilton geholt hat, das war ja eine unglaubliche toxische Saison, in der sie sich ständig in die Karre gefahren sind, in der jedes Mal, wenn die auf dem ersten und zweiten Platz waren, du schon gemerkt hast, wie denen der Blutdruck auf 180 ging und keiner konnte den anderen auf der Strecke überholen, weil der andere den immer rausgedrängt hat, dann sind sie sich immer in die Karre gefahren und es war halt ein Kindergarten. Und seitdem und auch als Verstappen ja in Formel 1 startete, war er ja immer total übermotiviert und wegen ihm wurde eine konkrete Regel eingeführt rund um das Bewegen in der Bremszone, weil der Verstappen so oft, man hat gebremst auf dem Weg zur Kurve und dann hat der andere Fahrer eine Linie sich ausgesucht, um versuchen zu überholen und dann hat einfach Verstappen geguckt, wohin fährt er, um mich zu überholen und ist dann dahin gefahren, wo der andere hingefahren ist, sodass er dann entweder die Wahl hatte, ich kann jetzt ganz doll abbremsen, um zu versuchen, ihm auszuweichen. Klappt meistens nicht, weil du ja schon bremst. Ne? Es ist ja schon in der Bremszone. Das heißt, ich fahre ihm entweder die Karre oder ich fahre neben die Strecke. Das sind die zwei Optionen, die man eigentlich hatte. Und da, weil er das ständig gemacht hat, gab es halt eine neue Regel, dass man nicht mehr in dieser Bremszone sich in irgendeiner Art und Weise bewegen durfte. Da könnt ihr mich gerne nochmal im Detail verbessern, weil ich weiß, diese Regel gab es auch in einer Form auch schon vorher, glaube ich, und die wurde dann halt im Detail nochmal umgeändert dafür. Und das hat er ja lange Zeit nicht mehr gemacht. Also der ist sehr phänomenal gefahren, keine Fehler gemacht oder fast gar keine Fehler gemacht und wenn er in Kämpfen war, immer sehr konsequent an allen vorbeigezogen. Aber das lag nun mal auch immer daran, dass dieses Auto, in dem er saß, auf ihn zugeschnitten war. Wir klammern mal Perez aus. Er war halt in diesem Auto unglaublich viel schneller als alle anderen. Jetzt sind wir in einer Situation diese Saison, wo tatsächlich Norris im McLaren entweder genauso schnell oder manchmal sogar schneller ist als der Red Bull. Und das war in diesem Rennen meistens nicht der Fall. Der Red Bull war deutlich schneller, bis sie dann einen langsamen Boxenstopp hatten und dann auch noch alte Reifen, während Norris nach seinem Boxenstopp neue Reifen hatte, sodass er plötzlich statt 7 oder 8 Sekunden Abstand nur noch 2 Sekunden Abstand hatte, die er dann auch dank seinen neuen Reifen sehr konsequent auf unter eine Sekunde runterfahren konnte. Und ab einer Sekunde hast du ja DRS, kannst deinen Heckspoiler runterklappen und bist halt schneller auf der Geraden, bist sehr viel schwerer abzuschütteln, sobald du erstmal unter die Sekunde gekommen bist. Und dann war es halt so, 3-4 Runden lang in jeder Möglichkeit, immer wenn es die Möglichkeit gab, was auf dem österreichischen Red Bull Ring im Kern 2 Kurven sind, hat er halt versucht zu überholen. Hat auch 1-2 Mal überholt, aber dann entweder außerhalb der Streckenbegrenzung, dass er ihn wieder vorbeilassen musste oder hat dann in der nächsten Kurve wurde er wieder überholt. Es war wirklich ein phänomenal aggressives und spannendes Rennen und ein Kampf zwischen den beiden über viele, viele Runden lang. Aber da kam dann wieder der alte Verstappen durch. Und das finde ich halt interessant, weil das so ziemlich das erste Mal seitdem ist, dass er sich überhaupt in diese Situation wieder findet. Und zack, ist es eigentlich wieder das Gleiche. Nämlich, er gibt im Grunde dem Gegenüber gar keine Möglichkeit zu überholen. Weil er hat wieder genau das gemacht. Er hat wieder angefangen, während der Bremszone sich zu bewegen hin und her. Und dann schließlich, als es dann zu einem Unfall kam, war Lando Norris auf der Außenseite von Max Verstappen und wollte halt versuchen, ihn von außen zu überholen. Und Verstappen hat ihm einfach keinen Platz gegeben. Also er ist einfach so weit links an den Rand der Strecke gefahren, dass Norris einfach gar keinen Platz mehr hatte und sie haben die sich halt berührt und eigentlich nicht so doll berührt, aber trotzdem so doll berührt, dass beide Autos danach sehr beschädigt waren. Sie hatten beide Platten. Tatsächlich, Norris' Auto war komplett kaputt. Er musste sein Auto abstellen in der Boxengasse. Verstappen konnte an die Box fahren, neue Reifen holen und wurde dann tatsächlich noch Fünfter am Ende. Hat eine 10-Sekunden-Strafe bekommen wegen dieses Unfalls, aber da er, glaube ich, 20 Sekunden fast Vorsprung vom 6. Platz hatte, auch trotz diesem Unfall, war das ohne Konsequenzen. Also es war eine Strafe ohne Konsequenzen, deswegen auch, also es wäre viel sinnvoller gegeben, ihm irgendwie eine 5-Platz-Strafe für das nächste Rennen zu geben oder so etwas. Das finde ich ein bisschen doof oder finde ich ein bisschen unverständlich. Weil ja, Norris hat da eigentlich, finde ich, sehr gut agiert. Als er einmal neben der Strecke überholt hat, hat er ihn sofort wieder vorbeigelassen, gar nicht diskutiert oder so etwas. Die sind ja auch befreundet und man hatte so einen richtigen, also es war so ein richtig deprimierter Norris danach, weil der so sagte, ja, ich bin immer respektvoll, habe ich versucht zu machen, und aber einer von uns wollte das halt nicht. Und dann fragt halt einer, wird das deine Freundschaft beeinflussen mit Max? Und er so, ja, wenn er sich halt entschuldigt oder wenn er mir das erklärt und zu mir kommt zum Reden, dann kann man weiter darüber reden. Ansonsten verliere ich eine Menge Respekt vor ihm und so. Also es war so richtig so, ah. Und man merkte auch dann, dass das im Nachhinein tatsächlich Verstappen so ein bisschen, also vielleicht nicht leid tat, aber er reagiert sehr anders da drauf, weil egal was war, bei Hamilton war es immer so, ja, fick ihn halt, der Bastard ist selber schuld, ich hasse ihn, in den Interviews danach. Und in den Interviews danach war Verstappen viel mehr so, ja, muss ich mir mal angucken. Also er hat jetzt, glaube ich, soweit ich gesehen habe, nie gesagt, das war meine Schuld, es tut mir leid, aber es war viel mehr so, ja, hey, sowas passiert und mal gucken. Auch wenn natürlich auf der Boxen, auf der Strecke sehr so war, ja, ich konnte gar nichts machen, es war seine Schuld, bla bla. Fände ich gerade interessant, also dieser Kampf sehr jetzt entzündet worden. Ist das gekommen, was eigentlich immer kommen muss. Und es ist noch, also ist einiges passiert in diesem Rennen. Da werde ich dann ganz ausführlich in der nächsten Folge Niau, meinem Formel-1-Podcast, drüber sprechen. Da werde ich auch, Tom, leider ausführlich über meine Formel-1-Fantasy-League sprechen. Wir haben ja da im Podcast eine Formel-1-Fantasy-League. Es gibt eine offizielle Formel-1-Fantasy-League, wo du dein eigenes Team zusammenstellst und dann Punkte bekommst für deine Teams. Und vor diesem Rennen habe ich mein komplettes Team umgestellt, und zwar mit der Intention, ich mache jetzt was Cleveres. Du hast ein Budget, was du einhalten musst, deswegen kannst du nicht einfach immer alle Besten nehmen. Aber was ich mache ist, ich nehme quasi die Schlechtesten bis auf 2 Slots und da setze ich Norris und Verstappen rein. Das ist clever, weil die werden immer Erster, Zweiter. Mhm. Das sind die sich leider in die Karre gefallen gegenseitig.
Gutes Timing.
So, Mist. Deswegen bin ich, glaube ich, vom 2. Platz in der Liga auf den 5. Platz durchgereicht worden. War kein gutes Wochenende für mich und da werde ich viel drüber heulen in diesem Podcast. Freut euch darauf.
Dann soll es das für Hooked FM gewesen sein mit Robins famosen Formel 1 Fest.
Oh nein, bitte nicht. Max, komm zurück.
Ah, ich hatte schon gehofft, dass wir die Stimmen nochmal hören.
Maximilian, Verstappen, nein.
Gibt's das auch in deinem Podcast?
Vielleicht mal gucken, wie ich drauf bin. Wenn ich Bock habe, werde ich den ganzen Podcast in der
Cosplay-Variante
von Norris aufnehmen. Komm doch, Lando, ich mach dich fertig.
Oh nein. Bitte nicht.
Ich will wirklich kleines Puppentheater haben, Robin.
Ach so, meinst du, Verstappen würde nicht eher so reden? Ich würde ja gerne, das Problem ist, ich kann gar keinen einzigen Dialekt oder Akzent nachmachen. Achtung, ich versuche mal den Holländer nachzumachen. Oh, komm doch, Lando, ich bin der Max. Das ist das Beste, was ich kann.
Okay,
deswegen ist das, glaube ich, keine gute Idee, Tom.
Ja, vielleicht hast du recht. damit sind wir durch mit diesem etwas kürzeren Podcast diese Woche. Müssen ja auch nicht alle fast 3 Stunden gehen.
Ich konnte noch über alle 4 Pirates of the Caribbean Filme gucken. Nee, nicht alle 4 der 5.
Die Ausnahme. Also grundsätzlich habe ich da Lust zu, Robin. Ich mag die Pirates-Reihe eigenartig gern. Selbst die Filme, die nicht so gut sind.
Also ich habe jetzt 4 geguckt, 5 Stück mit Lucy. Und ich bin der Meinung, 3 davon sind straight up sehr gut. Ich glaube, die sind extrem gut gealtert, ist das, was ich bemerkt habe. Ich glaube, den 2., 3. Teil, der beim zu Release dann auch nicht gut ankam und auch wirklich gar nicht gut ankam, die wirken wie Hollywood-Meisterwerke, weil die so gut aussehen und so toll gedreht sind. Alles
die
ist voller Sets.
Richtig gut aus.
Und steckt da unglaublich viel Arbeit drin und künstlerische Gestaltung und Produktionsdesign. Das kriegst du heute nicht mehr in der Form.
David Jones ist
David so Jones, unglaublich. Das sieht besser absurd aus als heutige Filme. Es sieht einfach straight up besser aus.
Ja.
Und dann glaube ich, das erste Mal die beiden Filme auch, also Dead Man's Chest und Edward's End, auf Englisch gesehen. Und ich wusste nicht, wie geil Bill Nighy ist, wie er spricht.
Ja.
Weil im Deutschen ist er einfach dieser, ich bin ein Bösewicht. Und im Englischen ist er halt dieser, also er ist so ein goofy Brite, der immer Worte anders, länger ausspricht, als sie eigentlich sind.
Genau,
das ist hervorragend.
Zieht so in die Länge.
Er zieht alles in die Länge, es ist so toll.
Es ist
wirklich,
ich fand
die richtig toll.
Ja, Robin, ich will die auch nochmal sehen.
Empfehlen.
Gut, das zu diesem kurzen Intermission. Ihr könnt uns unterstützen. Einerseits mit positiven Bewertungen auf iTunes, Spotify, YouTube und Co., wo auch immer ihr diesen Podcast hört, aber natürlich auch auf patreon.com/schuckt und steady.de/schuckt mit einem Betrag eurer Wahl. Ab 5 Euro gibt es da Zugriff auf exklusive Inhalte, wie zum Beispiel den zweiwöchentlichen On-Topic-Podcast. Und noch mehr, was da noch kommen soll an Early Access Sachen, da erscheinen dann demnächst tatsächlich auch mal wieder Sachen. Ab 10 Euro werdet ihr zu Feedback-SupporterInnen, eure Fragen kommen garantiert im nächsten Feedback-Podcast dran und ab 25 werdet ihr zu Podcast-ProduzentInnen und werdet hier namentlich im Podcast erwähnt. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei den folgenden Podcast-ProduzentInnen. Board Penguin tauscht Keller, Bräune und Controller gegen Festival Acker und Sonnenbrand. Chipza, Crisco möchte nochmal dran erinnern, dass der Xbox 360 Store bald schließt. Crushhead 82, Daniel, Dopsy, Dönis, Dustin, Ejenias, Firo, First Bato, Fure 96, Gunnar Hildebrand, Gustian, Hyperion, Jan Lippert, Janfi der Held, Jean-Marcel, Jupfi, Kernspaltkartoffel, Kesselflicken, Kumi, Lignum, Love Ambassador Miki, Marc Lammers, Marius von der Mosel stimmte bei der Europawahl für Need for Speed Underground 2, Matze, McLaven 008, Michael Noritz Wolf, Mudkip, My Despair, nach 10 Jahren noch nicht CEO, Nathalie Bro, Old Sport, Oliver Zirfers, Parn 85, Pasta Palast, Seenudel, Poke Spidey, Ralle, Rick O, Sachsenmilch, Selenaya, Simon Dubicai, Stu TM, Tommy 88088, Why I'm Trying, Zombie und Wintercracker sagen Danke für den Podcast. Vielen Dank an alle Podcast-ProduzentInnen.
Vielen, vielen Dank. Tom, was ist dein Tipp fürs Deutschland-Spiel am Freitag? Deutschland gegen Spanien, was sagst du?
Deutschland gegen Spanien, ich sage 17-5.
Das wäre mal, also das wird ein Spiel, da würde ich ja, da freue ich mich drauf. Ich hätte eher 16-3, ich glaube, es wird ein langsames Spiel, aber da bin ich gespannt. Ich hoffe, es wird ein klassisches 17-5.
Ja,
sie spielen
also, das ist
in den selten gesehenen 24-Stunden-Regeln. Es ist ein 24-Stunden-Spiel.
Oh Gott. Imagine, alle kriechen nur noch am Ende, keiner hat mehr Bock. Das wäre es, die 24 Stunden von Fußball. Ich habe übrigens gerade.
Würde spannend machen.
Ich habe so nebenbei gerade gesehen, Robin, als wir nochmal über Freelancer geredet haben. Das kommt ja von Digital Anvil. Digital Anvil gibt es ja schon ganz lange nicht mehr. Die haben nach Freelancer, also die haben vor Freelancer Starlancer gemacht und nach Freelancer Brute Force für die Xbox. Da muss ich einmal wissen, haben wir Brute Force für die Xbox, Robin?
Ich glaube, ich habe das mal, ich glaube, ja, ich glaube, wir müssten das haben, haben wir nur nie gespielt, aber
das
sicher bin ich mir nicht.
Das würde ich super gerne mal spielen, das würde ich super gerne mal spielen. Das hat damals okay Reviews bekommen.
Das kommt auch von einer Person, also Brute Force, das Spiel kommt von irgendeiner ikonischen Videospielpersonalie. Eine einzelne
also
Person ist
Bill
da mindestens
Baldwin
bei.
Bill Baldwin steht da als Creative Director dabei, aber ich kenne den jetzt zumindest nicht.
Nee, also
und Erin D. Roberts ist Produzentin, die Frau von Chris Roberts, glaube ich.
Ich glaube, das könnte ich vielleicht meinen. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nur noch, dass ich da über. Doch, ich weiß es wieder. Bill Baldwin ist eine ehemalige Origin-Person. Origin Systems, die halt, ne? Ja, Wing Commander und Ultima. Weil ich erinnere mich,
genau,
ich habe
die stehen ja. Also daraus ist ja auch Digital Anvil so ein bisschen entstanden.
Ja, genau. Und da habe ich mich gerade daran erinnert, weil ich habe eine State Fire-Folge über eines dieser Themen gehört und da hatten sie Brute Force nebenbei erwähnt. Beziehungsweise sie haben einfach nur gesagt, das kam dann da für diese Xbox Third-Person-Shooter und mein erster kam sofort, das ist Brute Force. Da haben sie gesagt, Brute Force und ich war so, ja, diesen Punkt im Quiz hätte ich bekommen.
Ja, das Interessante finde ich nur, der Chef von Digital Anvil war Alan Hartman. Der war dann der Chef von Turn 10, dem Forza Studio und ist jetzt Head of Xbox Game Studios. Das hatte ich nicht im Kopf, dass es diese Verbindung zu Digital Anvil gibt.
Brute Force, ne, hat schon viele Karrieren in neue Lüfte gehievt.
Ich würde sagen, es war eher Freelancer, aber sure.
Nee, ich glaube schon. Glaubst du, Microsoft weiß noch, als der in diese Position gehievt und befördert wurde, glaub mir mal, da hat sich keiner an Freelancer daran erinnert von den CEOs. Ja. Die haben alle gesagt, ist das nicht der Mann, der Krokodil Halo gemacht hat? Jawohl, das ist er.
Ja, und ich will Krokodil Halo mal spielen. Also freut euch darauf irgendwann bei Time to 3. Das als kleiner Tease an dieser Stelle, den wir hoffentlich auch irgendwann in die Wahrheit umsetzen. Das soll es gewesen sein für diesen Podcast. Danke, dass ihr zugehört habt. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.
Tschüssi.
Tschüss.